Du, Andi,
Ja, Thorsten.
diese Folge Gebrabbel Rot-Weiß wird Ihnen präsentiert von ImmobilienMax24, Ihrem Makler mit Pfiff.
Das überrascht mich etwas. Ich war davon ausgegangen, dass die Folge von XXX Lutz Möbelhaus jetzt auch neu in Garbsen präsentiert wird.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und bei dieser 30. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist mit mir im Raum, neben einem Gast, der jetzt wieder normal begrüßte, Andi.
Ja, vielen herzlichen Dank. Auch ich begrüße euch zu unserem Lieblings-Terrarien- und Reptilien-Podcast Gebrabbel Rot-Weiß, Folge Nummer 30. Warum Thorsten mich mindestens einmal so freundlich begrüßt hat, werden wir im Laufe dieser Folge einmal kurz
Nein, erklär es
aufklären.
sofort, sonst vergessen wir es wieder.
Okay, ich erkläre es sofort,
Bevor wir auch nur
bevor
den
wir auch
Gast
nur den
einführen.
Gast begrüßen.
Wir haben wirklich was versäumt und wir müssen uns bei deiner guten Freundin Tanja entschuldigen. Wir haben nämlich vergessen zu erwähnen, dass du bei ihr im Podcast zu Gast warst. Schon vorletzte Woche. Also naja, eigentlich sogar noch
Ach,
vorletzte
ist
Woche.
schon sehr, sehr, sehr lange her, dass ich ja zu Gast war, aber die Folge ist Folge. Die
Folge mit
Folge
Pfiff.
mit PF ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Der Podcast heißt Ich bin dann mal erfolgreich, ist auf allen Podcast-Plattformen abrufbar und da erfahrt ihr, warum wir das Ganze hier machen, warum ich so ein erfolgreicher Mensch bin, was ich eigentlich sonst so in meinem Leben beruflich tue. Eine ganze Menge. Es sind 45 Minuten pure Lebensfreude, die ich euch allen ans Herz legen kann. Also, hört rein, ich bin dann mal erfolgreich für alle Menschen, die mindestens genauso erfolgreich werden möchten wie ich. Und auch Thorsten soll da wohl demnächst mal irgendwann zu Gast sein. Wird
Mich hat noch
gemunkelt.
niemand gefragt.
Ja, das wird schon noch kommen. Aber nicht minder erfolgreich in seiner Profession als Fußballanalytiker
Als Doktor der Fußballologie.
und der universellen Intelligenz
Sowieso.
und guter Freund sowohl von uns als auch dieses Podcasts begrüßen wir ganz, 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 ganz herzlich den Martin.
Ja, vielen, vielen Dank nach diesem herrlichen Prolog eurerseits. Fühle ich mich direkt wohl, hier in eurer Mitte zu sein, wahrlich in eurer tatsächlichen Mitte zwischen euch beiden und mal wieder mit am Start zu sein.
Und wir haben schon wieder ein komplett verrücktes neues Aufnahmesetting. Wir sitzen in meinem Wohnzimmer, weil wir hoffen, weniger Hall im Wohnzimmer als in der Küche zu haben. Und wir benutzen, ja, ihr habt ja schon von ihnen gehört, also wortwörtlich gehört, unsere neuen Mikros. Und ich sag mal so, es gab glücklicherweise überhaupt keine technischen Komplikationen, diese Aufnahme zu starten. Also wir wollten, ich denke, schon vor 2 Stunden aufnehmen, bis dann mein Computer entschied, das Mikrofon einfach nicht zu erkennen. Und ja, inklusive Systemwiederherstellung, die für BitLocker-Aktivierung der Festplatte geführt hat, dass diese also verschlüsselt und nicht wieder geöffnet werden konnte, haben wir hier, sagen wir mal, in wirklich großer, schwitzender Diagnose dieses Gerät wieder und die Mikros ans Laufen bekommen. Ich
Ja,
weiß,
schwuppdiwupp, nur 2 Stunden später läuft das
na,
ganze Setup. Ist
ich,
doch super.
aber ich weiß selber noch nicht, warum. Aber das Wichtigste für euch ist, dass ihr diese Aufnahme jetzt hört, dass wir auch zum allerersten Mal aufnehmen und nicht eine Aufnahme irgendwie für die Tonne gemacht haben. Wir sind jetzt, sagen wir mal, nur vielleicht etwas müder, als wir es vorgesehen hatten. Aber ansonsten sollte diese Folge Nummer 30 ja
Uiuiui.
eigentlich gut über die Bühne gehen. Anti, Folge Nummer 30. Fällt dir dazu nicht etwas ein?
Da fällt mir sehr viel zu ein, denn wie üblich widme ich auch diese Folge mindestens einem Spieler und ich widme sie heute sogar zwei ganz, ganz, ganz besonderen Spielern.
Einer erfolgreicher als der andere im Fortuna-Trikot.
Naja, der eine hat immerhin ein Tor geschossen. Also.
Und beide auch, Fun Fact, für den FSV Mainz in der Bundesliga aktiv.
Oh ja, das stimmt, ja.
Ja, und die waren auch gleichzeitig... Haben wir nicht.
Ja, das führt jetzt zu weit, um das zu überprüfen. Aber
ja, also, die beiden, beiden grandiosen Nummern 30. Andrei Voronin, 10 Einsätze, kein Tor in der Saison 12-13.
Aber 3 Pelzmäntel für die Gattin.
Und richtig gut gefeiert.
Ja. und ein paar Shots, wenn man sich so
umhört.
Und natürlich Aristide Bonsé, den wir meines Wissens nach irgendwann auch 2013, aber kann sein, dass es die Saison darauf war. Aber der hat tatsächlich ein Tor gegen St. Pauli mal geschossen, meine ich. Also.
Nee. Der hat auch mal, das weiß ich noch, ich glaube, das 1-0-Siegtor gegen Sandhausen geschossen. Also, Bonsé, also es war jetzt keine große Erfolgsgeschichte im Fortuna-Trikot, aber er, also definitiv hat ein bisschen mehr uns geholfen als Andrei Voronin. Und ich wette, er hat auch weniger gekostet.
Vermutlich schon, ja. Also das, ihr seht, wir suchen für euch, oder ich suche für euch immer die Perlen raus.
Ja, nicht die offensichtliche Lösung, Jordi de Weis, so, nein.
Viel zu offensichtlich.
Ja.
Ja, und es gibt natürlich auch eine sehr offensichtliche Nummer 31, aber mal gucken, ob du noch eine andere findest.
Schauen wir mal. Was wir gefunden haben, war ein Weg, Tickets zu kaufen für das Spiel in Osnabrück.
Wir springen jetzt... wirklich, wir müssen einfach sagen, wir haben die heutige Auswärtsfahrt jetzt doch ein bisschen in den Knochen. Früh aufgestanden, hin und zurück nach Hannover gefahren. Jetzt hier 2 Stunden mindestens Setup-Probleme. Seht es uns vor, wenn wir heute etwas das Tempo anziehen. So, Andi, genau.
Oder seht es uns nach, das könnte auch sein.
Ach ja.
Seht euch vor.
Seht euch vor.
Wir sehen es euch nach.
Wir sehen es euch nach.
Genau.
Es ist nicht mal viel Alkohol im Spiel. Das ist das Erstaunliche.
Ich nehme
hier mit Wasser auf.
Das ist einfach die Stresssituation, dass wir 2 Stunden dachten, hier geht alles den Bach runter.
Also es sah ja zwischenzeitlich so aus, als müsste ich mir einen neuen Computer kaufen.
Ja, es war nicht schön.
Nee. Aber ja, die Tatsache, dass ihr diese Folge hört, bedeutet, der alte Computer ist, er darf weiter leben für den Augenblick.
Ja, also Osnabrück-Tickets. Wer versucht hat, Osnabrück-Tickets zu erstehen, hatte dafür ungefähr, weiß ich nicht, ein Zeitfenster von 35 bis 90 Sekunden Zeit. Ja. Dann waren diese Tickets ausverkauft. Wir haben das große Glück, dass wir zweierlei dieser Tickets ergattern konnten, sodass also auch diese Auswärtsfahrt für Thorsten und mich auf jeden Fall safe ist.
Ja, freut euch, es wird also eine Gebrabbelfolge mit Eindrücken aus Osnabrück geben. Und wir haben ja sogar noch 2 Backup-Tickets. Die verlosen wir nicht, weil wir wahrscheinlich in größerer Gruppe reisen werden. Es ist also noch ein bisschen unklar, ob wir aus dem Gästeblock berichten oder aus dem Heimbereich. Der direkt neben dem Gästeblock.
Genau, so oder so, es wird die Westtribüne sein. Es ist nur die Frage, in welchem der Blöcke wir dann
welches
aufhalten
Westen
werden.
Wir
genau.
nehmen das eine oder das andere.
Ja, ganz im Gegensatz zu den HSV-Tickets.
Aber ansonsten, vielleicht noch ganz kurz erwähnt, der Shop ansonsten, diesmal die Warteschleife prinzipiell gut funktioniert.
Ich hatte gar keine.
Ja, du hattest keine. Ich hatte eine kurze, aber dann war es schon zu spät. Also ich hatte das Szenario, und das ist vielleicht noch eine Schwäche im Ticketshop, das habe ich schon mehrmals erlebt und das kennen bestimmt viele von euch auch. Man legt Tickets in den Warenkorb und bekommt dann aber die Meldung, leider wurden diese Tickets zwischenzeitlich verkauft.
Naja.
Und dann versucht man es nochmal und meistens geht es dann im zweiten oder dritten Versuch. Diesmal hatte ich 10, 20 Versuche und es hat nie geklappt und dann war schon ausverkauft. Das war mein Problem. Das ist auch nicht ideal im Ticketshop gelöst. Gebe ich hier an dieser Stelle gerne mal weiter. Weil man kann das dann auch nicht refreshen, sondern muss das Fenster erst schließen. Also dieses kleine, also den Dialog.
Den Pop-Up. Ne? Ja.
Also den Pop-Up-Dialog muss man dann schließen. Das ist ein bisschen komisch. Wir wollten eigentlich ja gerne, weil wir zu viert unterwegs sind, 4 Gästeblockkarten, aber ja, jetzt konnten wir eben anders noch welche sichern. Und Ja, du wolltest noch was zum Heimspiel gegen den HSV sagen
und
zum
genau.
nächsten Gegner. Wir gucken nämlich jetzt schon voraus, die so. Folge endet an dieser
Stelle. Ja, also ich habe 10 Spiele gegen den HSV bisher gesehen. Nein, also das werde ich nachher auch nochmal erzählen, aber was mich etwas irritiert, ist, dass das HSV-Spiel eine Woche vor Spielbeginn noch nicht ausverkauft ist.
Ja, also, was ist da los, Düsseldorf?
Es lässt natürlich jetzt auch darauf schließen, dass dann jetzt nicht der HSV mit 25.000 Leuten kommen wird, weil anscheinend machen die sich jetzt nicht die Mühe, uns dann leer zu kaufen. Aber irgendwie bin ich ein bisschen auch mal irritiert, dass da die Hütte nicht voll ist.
Ja, jetzt. Ich habe mich uns gerade nicht an unsere Absprache gehalten und einfach getrunken.
Ekelhaft.
Ja, Trinkpause gar nicht eingehalten worden.
Jetzt bin ich gespannt, ob da ein großes Gluckergeräusch zu hören ist, während du redest über den HSV. Ob es dabei Gluck, 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 Gluck macht. Aber dann wissen wir also, dass der HSV in Düsseldorf baden geht. Aber mal im Ernst, wenn ihr noch Freunde habt, dann mobilisiert sie doch ein bisschen für dieses Spiel. Wir machen uns doch lächerlich, wenn der HSV gegen uns hier irgendwie 50.000, 60.000 ausverkauft ist und bei uns kommen dann irgendwie 40. Das kann ja wohl nicht sein.
Ja, finde ich auch tatsächlich, sag mal, dieses Spitzenspiels nicht angemessen, wenn die Hütte da nicht voll ist, ne? Also.
Ja, wir nehmen, wie gesagt, Samstagabend auf. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, wie der HSV gespielt hat in der Zukunft. Mhm. Sollte der HSV morgen, naja, wieder erwarten, sagen wir mal, gegen Osnabrück nicht gewinnen, dann wäre das natürlich eine sehr spannende Situation. Sollte der HSV morgen gewinnen, dann stünden wir doch sehr unter Druck am Freitag. Aber da stehen wir irgendwie zur Zeit ja
sowieso. So oder so, genau.
Ja, also trommelt alle zusammen gegen den HSV, sollte doch ein bisschen mehr gehen, Düsseldorf. Mehr geht auch, ja, kein toller Übergang, in unserer Rubrik, die nur noch heute den Namen Hörerpost tragen wird, denn wir können an dieser Stelle verkünden, wir haben uns für einen Namen entschieden, also wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben uns für einen Namen entschieden, die schlechte, es ist kein Vorschlag von euch.
Und eure Vorschläge waren leider einfach alle viel zu
nein,
schlecht.
Nein, wir haben auch einige bekommen, also auch sehr viele. Da muss ich auch jetzt nochmal nachgucken, aber also da nochmal lieben Dank an Einwurf zum Beispiel. Ach nee, Einwurf hat. Ach, jetzt muss ich nachgucken.
Einwurf war der Vorschlag?
Nein.
Ah, okay.
Nein, den verraten wir nicht. An Dundun. Der hat uns doch sehr viele Vorschläge gesendet. Ja, aber wir machen es natürlich spannend, so wie wir sind. Wir bauen Spannungsbögen, das ist unsere größte Freude. Ihr werdet es mit dem Jingle hoffentlich in der nächsten Folge dann einfach hören, wie diese Rubrik zukünftig heißt. Haben wir für die Rubrik haben wir diese Woche nichts. Wir haben leider heute keine Zeit. Alles, was.
Nee, es ist auch außer. Es gab eine Anfrage, wie wir zu einer Hymne stehen würden und.
Schlecht, also
genau. Wollen wir nicht. Hymne, buh.
Brauchen wir.
Keine Hymne.
Also wir haben ja heute in Hannover, wo wir anknüpfen können, in Hannover haben wir wieder so einen 90er-Jahre-Stadion-Rock-Song, der nicht von den Scorpions stammte in dem Fall. Immerhin haben sie ja die Scorpions als Einlaufmusik, ne? Rock Me Like a Hurricane. Finde ich ganz okay als Hannover. Kann man
ja, halt lokal koloriert.
Genau.
Ne? Geht schlechter.
Ich hab Tobi, der uns heute begleitet hat, um das jetzt vorwegzunehmen, habe ich gesagt, ich finde es total super, wenn im Stadion in Hannover, wenn Wechsel über die Anzeige angekündigt wird, dass kurz das Gepfeife
Oh, ja.
Oder am Ende Idee. Nur so hier sind Wechsel. Wind of Change.
Ja, nee, das habe ich jetzt auch verstanden. Ja,
das fände ich lustig. So war man so meine Idee.
Vor die Werbung zum Wechsel noch davor schalten ja. oder danach.
Sie haben ja schöne Werbung im Stadion, darauf sind wir eben ja schon mal.
Das sollte jeder wiedererkennen. Ja.
Aber um den Punkt der Hörerpost noch abzuschließen, also wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, zum Beispiel Thorsten, bitte pfeif nie wieder ein Lied von den Scorpions.
Oder. Fury in the Slaughterhouse sind ja wohl auch eine super Hannoveraner Band und nicht nur die Scorpions.
Mhm. Ah, stimmt, ja.
Ja, von mir aus gibt es auch mehr als eine Band in Hannover.
Welche Lieder haben die denn nochmal so?
Oh, das weiß ich nicht.
Ja, das auch.
Irgendwas, wo man nicht pfeifen muss, ja, glaube ich.
Nee. Ich kenne jetzt auch keins.
Also, ich wollte euch auf jeden Fall sagen, bitte schreibt uns gerne, wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, auf die E-Mail-Adresse kontakt@gebrabbelrotweiß.de. Das Weiß in Gebrabbelrot-Weiß am Ende schreibt ihr im Internet, in diesem Neuland mit Doppel-S. Und ansonsten gibt es natürlich andere Kanäle wie Instagram und Direct Messages bei X, YouTube-Kommentare unter Folgen. Oh, da habe ich lange nicht mal nachgeguckt, ob jemand das geschrieben hat.
Gibt es da keine Info oder so? Gibt es da keine E-Mail-Info?
Vielleicht, aber auch nicht. Weiß ich jetzt nicht.
Keine Ahnung.
Genau. Seht ihr, muss ich halt nachgucken. Darum, vielleicht ist andere Lösung besser.
Schickt uns eine E-Mail, wenn ihr bei YouTube kommentiert habt.
das ist sehr sinnig. Ja, und dann reisen wir auch schon an. So,
genau,
wir müssen
zack,
heute
zack, 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 zack.
Heute muss es schneller gehen. Wir hatten verschiedene Wege. Wir waren zu viert heute im Stadion. Also die Podcast-Gäste Martin, der noch bei uns ist, und Tobi waren auch dabei. Und nur Andi und ich sind, ab Düsseldorf gemeinsam gereist. Wir sind
vier Menschen mit drei Wegen.
Drei Anreisewege,
ja,
das stimmt.
Ja, also, denn wir beide sind mit dem ICE heute Morgen angereist, Andi und ich.
Ja.
Martin wollte eigentlich gestern nach Hannover.
Ja, ich hatte auch so ein paar Termin-Hickhack-Schwierigkeiten, sodass ich dann aber auch mit dem Zug heute gefahren bin. Aber dann, weil ich es eigentlich gestern schon machen wollte, mit dem Regionalexpress und der S-Bahn
tatsächlich. Also Deutschland-Ticket.
Deutschland-Ticket, genau. Ich habe mein Deutschland-Dop-Ticket in die Hand genommen und bin dann einfach mit relativ vielen anderen Leuten dann eine Stunde eher losgefahren, weil man fährt dann halt eine gute Stunde länger nach Hannover. Was eigentlich nicht viel ist.
Ja, und die Verbindung ist ja auch halbwegs okay. Was war das? Regionalexpress bis Minden?
Ja, genau.
Was ja fast Hannover ist.
Also, ja, genau. Und von dort aus fährst du halt nochmal eine knappe Stunde mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof. Das war echt okay. War auch schon gut Volk unterwegs für 7 Uhr.
Welche Art Menschen waren das denn so, die dich da begleitet haben?
Bierkastenmenschen vielleicht?
Bierkastenmenschen, 5 Liter Partyfässchenmenschen, Menschen, die anscheinend den vorderen Zugteil sehr stark verziert haben, dass das zu Durchsagen führte. Aber ich saß da relativ entspannt im zweiten Zugteil und hatte eigentlich eine gute Fahrt, muss ich sagen.
Verziert wie in mit Aufklebern verziert oder mit Eddings verziert?
Ja, also weiß nicht, wer das war, aber es war der Lokführer, der Verständnis hatte, dass wir alle zum Spiel nach Hannover wollten. Er wünschte uns auch 3 Punkte, aber er fände es jetzt gut, wenn alle ein bisschen ruhiger wären und das auch mit den Aufklebern mal aufhören würde.
Bitte leiser.
Die Kollegin, die da wohl die Kontrollen machen sollte, also hätte sich schon beschwert und die hatte da auch noch mal eine zweite Durchsage durchgesagt.
Aufkleberkontrollen?
Also Zugbegleiterin, whatever.
Ja.
Zweite zur Durchsage war dann nur noch so, jetzt benehmen wir uns mal alle oder wir lösen das Problem auf eine andere Art und Weise, bevor wir in München dann kommen.
Bundespolizei oder was?
Das ist schon so, Gott.
Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn?
Letztendlich sind wir ja alle mit gutem Puffer angereist.
Hubschrauber.
Selbst Tobi halt, ne?
Also. Genau, zu dem kommen wir gleich. Unsere Anreise war relativ entspannt. Wir fahren ja immer sehr dekadent mit dem ICE, aber sehr umweltbewusst natürlich, trotz allem.
Mhm.
Vierer ICE, ne? Für die Trainspotter unter euch, also den modernsten, den die Deutsche Bahn zur Verfügung hat, wenn ich das richtig sehe.
Ich würde sagen, der ICE 3 Neo ist noch etwas moderner.
Du mit deinem 3 Neo, der erzählt den ganzen Tag von seinem 3 Neo.
Ja, natürlich.
Guck mal, alleine von der Aufzählung her, was ist wohl besser, ICE 3 Neo oder ICE 4?
Darüber streiten sich die Gelehrten, aber der hat ja schon das neue Innenraumkonzept.
Wo ist Samuel, wir ihn brauchen?
Ja, willkommen bei diesem Zug-Podcast.
Ja, und wir knüpfen damit an die Folge beim HSV, wo wir brandheiße Insider-Info von Zugbegleiter Samuel live in der Folge erhalten haben.
Ja, hört sie, wenn ihr das noch nicht getan habt.
Ja, der Zug war, ich sage jetzt mal, nicht voll mit Fortunen, obwohl ich jetzt den enorm günstig eigentlich fand vom Zeitplan her, oder? Also natürlich waren ein paar am Bahnsteig, aber es war jetzt echt nicht pickepacke voll. Wer zahlreich im Zug vorhanden waren, das waren BVB-Fans. Die fuhren nämlich, weil das war der ICE zu Berlin, Richtung Berlin-Ostbahnhof, die fuhren nämlich zum Auswärtsspiel bei Union Berlin und also die waren viel auffälliger und spätestens ab Dortmund Hauptbahnhof überraschend waren viele, ja, manche wohnen vielleicht auch noch woanders im Ruhrpott, aber waren doch deutlich mehr Dortmunder als Fortuna in diesem Zug. Das kann man sagen.
Ja, es wurde auch viel geraucht.
Ja, das haben wir am Hannover Hauptbahnhof dann gesehen, als wir ausgestiegen sind.
Also ne? Im Zug, oder was?
Nein. Okay. Wir sind dann, als der Zug in Hannover hielt,
sind sie alle
zu den Türen raus und mussten dann vom Schaffner auch mit einem lauten Pfiff und einem Ruf, sonst kommt ihr alle nicht mit.
Und hat er nicht auch ein bisschen gesäckselt.
Ja, so alle nur eine halbe Kippenlänge. Dann
kommt doch alle nicht mit, ja. Also die hatten da ein bisschen Geschäft zu erledigen. Der Andi hat schön geratzt hat insgesamt heute viel geschlafen, darum ist der Andi so wach jetzt in dieser Folge.
Rückweg auch, ne? Am Rückweg habe ich nicht geschlafen, da habe ich nur ein bisschen gedöst, aber ich bin tatsächlich...
Aber unsere Gespräche über alte Videospiele von Martin und mir, die waren natürlich für dich überhaupt nicht
von Relevanz. Ja, ich habe schön die Geräuschunterdrückung angemacht und ein bisschen Podcast gehört.
Ja.
Auf dem Hinweg bin ich tatsächlich einmal richtig eingeschlafen und bin ich auch hochgeschreckt, wie man das so...
Ja. Sind wir schon da?
Ja, so ungefähr... Ich hab auch immer ein bisschen Angst. Ich habe mir tatsächlich, möchte an dieser Stelle mal full transparency, ich habe mir einen Timer gestellt, damit ich vor dem Ausstieg geweckt werde, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass du...
dich im Zug lasse?
Oder ja, dass du so, ja komm hier, wir müssen in einer Minute raus. Und dann, ich wollte ein bisschen Aufwachzeit haben. Ja.
Achso, du meinst, ich bin dann so jemand, Andi, du kennst mich, ich bin ein Planer. Also ich hätte dir rechtzeitig Bescheid gesagt. Und du weißt, ja, obwohl manchmal schlafe ich auch.
Aber ich finde es auch gut, dass man einfach offen über Ängste und so gesprochen hat.
Ja, selbstverständlich. Ne? Also das ist der Therapie-Podcast.
Man braucht ja auch keine Sorge zu haben, dass es halt nicht ernst genommen wird.
Ja, das ist hier ein Safe Space.
Ja,
absolut. Das verlässt hier diesen Raum nicht, deswegen kann ich da genau. Ganz ruhig mit euch drüber reden.
Also what happens in the podcast stays in the podcast.
So. Ja.
Also das hat gut geklappt. Ja, und wir reisten ja mit leichtem Gepäck, deshalb auch kein Entertainment, was wir ja sonst dabei haben. Sonst packen wir ja PlayStation mit und tragbaren Fernseher haben wir normalerweise und dann ne, spielen wir FIFA gegeneinander.
Ja, klar.
Die Partie auf 90 Minuten vorgespielt, ne, wie sich das gehört, endet dann 16:27. Haben wir aber nicht gemacht und stattdessen habe ich mir eine Rheinische Post Printausgabe geholt. Also Grüße an Tobias Dinkelborg an dieser Stelle, der nahezu die gesamte Seite, eine gesamte Seite im Alleingang bestritten hat. Ich glaube, er hat 4 Artikel da untergebracht. Und nur
Gianni Costa scheint im Urlaub zu sein.
Ja, der hat auf der faulen Haut gelegen, da war gar nichts.
Und Bendjolitz hat...
Und Bendjolitz war für prekar, der hat nur die Zusammenfassung der PK geschrieben. Das finde ich immer sehr nützlich, wo die doch auf YouTube steht. Aber okay, guckt ja vielleicht nicht jeder.
Ja.
Aber Tobias Dinkelborger abgeliefert. 3 oder 4 Artikel auf einer Seite über Langenecke, über die Zweite und dann noch über Tim Oberdorf, dass er hinten dran ist. Ja, also Chapeau.
Sehr fleißig.
Also den Fleiß, ich habe ihn bemerkt, weil ich eine Printausgabe hatte, aber auch ganz schön teuer. Ich hätte fast zur Bild gegriffen, weil die...
Was kostet
die? Die 2,90?
War die Samstagsausgabe, oder?
Ja, war die Samstagsausgabe.
Unter 3 Euro. Da war auch so viel Qualitätsjournalismus für unter 3 Euro, Thorsten.
Wo kriegt
man das noch?
Ja.
Und die
Die Bild ist günstiger. Aber, es war Todesanzeigen. Stellenanzeigen fand ich gut. Und natürlich auch Singlebörse.
Oh, Singlebörse. Ja, sehr gut.
Das habe ich gar nicht.
Interessant, leider in der Singlebörse wenig Menschen unter 60.
Ach, in der Printausgabe.
Genau. Hm. Ich habe mal durchgelesen, habe gedacht, ich finde die Frau fürs Leben vielleicht heute in der Rheinischen Post.
Gisela, leicht zum Anfassen, aber ein herziger Mensch.
Ja, da waren ein paar Giselas unterwegs. Also so viel kann ich sagen. Nee, ansonsten ein groß. Also es hat mich ein bisschen durch die Fahrt gebracht. So schlecht war das Printerlebnis mit der Rheinischen Post jetzt nicht, obwohl ich das wirklich lange nicht mehr gehabt habe. Die Beilagen waren schön, oder?
Beilagen?
Hier, ja, für den das Rentner.
Ach, das Rentneressen, das war super, ja.
Es gab so eine schöne Beilage, die dann auch mit, wo man sich für so ein Paket mit 7 Tiefkühlessen für eine Woche bestellen konnte. Auch so schön mit so einer Rentnerin drauf. Also ist absolut klar, wer die Zielgruppe natürlich war. Und das Essen war, jetzt haltet euch fest. Na, Andi weiß es schon, Martin, halt dich fest.
Martin, du hältst dich nicht fest.
Martin hält sich an sich selbst fest.
Was soll ich denn jetzt festhalten?
Glücklicherweise oberhalb des Bauchnabels.
Ja.
So, Kohlrouladen. Gulasch. Ja. Bratwurst.
Schweinefilet-Medaillons.
Schweinemedaillons.
Festtagssuppe.
Festtagssuppe. Rosenkohl mit Kartoffeln.
Nee, es gab Kohlroulade.
Und vieles mehr. Also gute deutsche Küche. Und es wurde dann auch noch, also das fand ich sehr clever aus Marketing-Sicht. Also es ist ja eigentlich sehr inconvenient, dass es halt gefroren ist, statt, ach so, ich dachte, ich kriege jetzt jeden Tag ja was Leckeres frisch geliefert.
Ja, das ist doch gerade das Perfekte.
Und das Perfekte, so steht es da auch, perfekt kochen Sie, wann es Ihnen am besten passt.
Oh,
clever.
Grundsolide.
Nicht wie im Heim, 11.30 Uhr Mittagessen.
Genau.
Auch mal 12 Uhr.
Außerdem oder hätte ich dem Andi beinahe noch dann die Euro 2022 Gedenkmünze
24,
bestellt.
2024. Welche Euro 2022 denn bitte?
Ja, das ist eine Fälschung.
Handball.
Ja. Das ist eine Fälschung. Nicht bei Goethe, die hatten wir ja neulich schon, aber, sondern bei irgendwem anders. Aber der Andi wollte auch unbedingt die Gold-Variante, die Silber-Variante mit 60 Euro noch.
Das reicht mir nicht.
Das hätte ich mir also als Geburtstagsgeschenk vielleicht für dich vorstellen können. Wäre ja dann auch pünktlich nach der Euro quasi eingetroffen. Aber die Gold-Variante 999 Euro. Leider zu teuer.
Wenn ich dir das nicht wert bin, Thorsten, ja, ne, dann weiß ich nicht, was unsere Freundschaft überhaupt noch wert ist.
Ja, nicht 999 Euro. Das kann ich dir schon mal verraten.
Wäre es ein bisschen billiger gewesen.
Traurig. Vielleicht 998 Euro.
Ja, also wir sehen großes Entertainment. Ich sage jetzt nicht, dass ihr alle unbedingt jetzt sofort die Printausgabe der Rheinischen Post kaufen sollt, aber sie hat mich durch die Fahrt gebracht, während der Andi da am Ratzen war. Denn Entertainment haben wir nicht mitgenommen, nachdem wir gestern lasen in den Faninfos von Fortuna, dass es keine Schließfächer am Hannoveraner Hauptbahnhof gäbe. Das hat uns ein bisschen stutzig gemacht und die Wahrheit ist auch, naja, es gibt sie technisch schon, aber durch Bauarbeiten stehen sie aktuell nicht zur Verfügung. Stattdessen gibt es einen Handgepäck-Aufgabeservice, aber da wir unsicher waren, wie der funktionieren würde und naja, sagen wir mal so, auch wenn dieser Computer uns gerade genervt hat, aber das ganze Equipment hier wollte ich jetzt nicht irgendwie in so einen provisorischen Aufgabebereich geben, sodass wir dann entschieden hatten, naja, machen wir es mal mit leichtem Gepäck und Zeitung und einer Flasche Wasser. Meinst du Street Credibility?
Natürlich.
Und ein Fass Bier.
Ja, Flasche Wodka O.
Genau, Wodka O. Ja, aber das klappte dann doch alles viel besser als gedacht. Also die Aussage bei Fortuna, es gibt keine Schließfächer am Hannoveraner Hauptbahnhof, stimmen so nicht für weitere Auswärts- oder nächste Auswärtsfahrten. Man hat jetzt eben die Möglichkeit, das bei Menschen aufzugeben. 5 Euro kostet das. Das ist vielleicht nicht günstig,
aber... Es ist 1 Euro mehr, als wenn man ein Schließfach nehmen würde. Dafür hat man natürlich auch eine persönliche Betreuung und der Mann, bei dem ich meinen Jutebeutel wieder abholte, sagte, ach, an den erinnere ich mich noch.
Tja, ach, ehrlich?
Stand da was Besonderes drauf? Irgendwie Düsseldorf Forever?
Es war ein bisschen ungewöhnlich, dass ich halt einen Jutebeutel da abgebe. Ja. Also andere Leute haben halt Koffer.
Ich bin auch großer Fan des Jutebeutels und auch Martin hatte einen Jutebeutel dabei.
Ich hatte auch
dabei,
einen Jutebeutel
den du sogar mit ins Stadion genommen
hast. Den habe ich einfach mitgenommen.
Innerhalb von DIN A4 befand, obwohl man da ja doch sehr gründlich untersucht wurde. Ja, und wir haben uns dann auch pünktlich am Bahnhof getroffen, sind dann ja mit dem Mob, der durchaus mit deiner S-Bahn ankam.
Ja,
oder?
Genau, mit meinem S-Bahn-Mob.
Die sind geschlossen auf Toilette. Die sind geschlossen auf Toilette und die Toiletten waren ja direkt vor unserem Gleis. Da sind wir aber nicht mitgegangen, weil es einen Zug erledigt hatten. Stattdessen sind wir mit der U-Bahn bis
Waterloo.
War so klar, dass das passieren
würde. Da brauchen wir eine Steilvorlage, ne?
Ja,
ich habe gerade das extra die Atempause gemacht, damit ich meine ABBA-Revival-Performance hier anbieten kann.
Die Familie Andis ist nicht nur stark am Pfeifen, sondern generell, wenn man Buzzwords
nennt, halt die sehr zu musikalische
Songs führen,
Menschen.
Ja, ihr spielt doch alle nur Posaune. Was hat das mit Musik zu tun?
Aber generell leicht zu triggern halt.
Ja, deshalb habe ich dem Andi auch erst am Bahnhof verraten, dass wir bis Waterloo fahren müssen. Hätte ich ihm das im Zug schon verraten, dann hätte er nämlich statt zu pennen die ganze Zeit
vor lauter Aufregung hätte ich gar nicht schlafen können, ja.
Ja, das hat aber auch hervorragend geklappt und wir waren doch, ja, ich sag mal, 2 Stunden vor Anpfiff sogar im Stadion.
Ja,
weil wir natürlich die Puffer eingebaut hatten und komm, es wird immer über die Deutsche Bahn gelästert. Wir waren pünktlich Stars. Heute sowohl ja. Hin- und Rückfahrt haben tadellos geklappt. Und wenn man dann die Puffer einbaut und die nicht gebraucht werden, dann hat man natürlich entsprechend viel Zeit. Vom Stadion haben wir dann telefoniert mit Tobias. Denn der kam unabhängig von uns, weil er tatsächlich einen anderen Abreiseort, also einen neuen Zielort hatte. Der ist zwar auch in Düsseldorf gestartet und da wir das nicht wussten, hätte er theoretisch Martin mitnehmen können.
Hätte uns ja alle mitnehmen können, ne? Aber
naja gut, wir hatten ja eben Zeitkarten. Ich hätte dann auch tatsächlich eher auf den Zug gesetzt, weil das ja dann doch nochmal eine gemütlichere Form der Reise
ja,
ist.
Ja, ich fand es auch ein gutes Erlebnis, einfach mal so, ne? Vom kulturellen Aspekt.
Nein, das stimmt. Und Tobi war also mit dem Auto unterwegs, weil er eben hinterher woanders hin musste. War noch nicht da, sodass wir beschlossen haben, ohne ihn reinzugehen. Wir waren im Heimbereich, das muss ich vielleicht noch dazu sagen.
Stimmt, richtig.
Wir hatten uns die Karten schon vor dem Vorverkauf bei Fortuna gesichert und weil wir da tatsächlich zentraler sitzen wollten und ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Trauma, was den Gästeblock Hannover betrifft. Naja, es
damals werden 2012.
Einige unter euch sich daran erinnern, es war 2013.
Saison 2012, 2013, meine ich selbstverständlich.
Als wir am letzten Spieltag in Hannover abstiegen, als Hoffenheim in Dortmund gewann, wann ist denen das zuletzt gelungen? Ach ja, letzte Woche. Grüße nach Dortmund an dieser Stelle. Ja, und wegen der skandalösen Niederlage des BVBs ist ja nur deshalb, nicht weil Fortuna in der Rückrunde nur ein Spiel gewonnen hat,
ja, und in Hannover 3-0 verloren hat und so. Ne?
Ja, Jakonan, ne? Der hat damals für Hannover noch die Tore gemacht. Ja, deshalb habe ich so ein bisschen Trauma mit dem Gästeblock. Ich verbinde den wirklich mit, ja, man kann sagen, dem schmerzhaftesten Abstieg, den ich so mit im Stadion miterlebt habe.
Ja, das war echt bitter.
Das war richtig
übel. Da waren wir auch zusammen und ich weiß noch, wir sind dann zurückgefahren.
Auch, da waren wir auch mit dem Zug in
Hannover. Da waren wir auch mit dem Zug in Hannover, haben irgendwie bei Burger King was gegessen, ganz traurig, sind dann zurückgefahren und ich bin am nächsten Tag mit meiner Familie in den Urlaub gefahren und hatte wirklich noch sehr schlechte Laune.
Ja.
Ein paar Tage lang. Ja, das war nicht so schön.
Aber dann habe ich dich unterbrochen, aber ich wollte fragen, hast du das Trauma dann auch dann quasi nicht wiedererleben wollen bei der nächsten, beim nächsten Happening, was dann passiert ist, weil du dich gegen Gästeblock so stark gewehrt hast?
Also tatsächlich waren wir aber nochmal in der zweiten Liga vor 6-7 Jahren.
2017.
Okay, hast du nachgeguckt?
Ja, habe ich letzte Woche erzählt.
Achso, 2017 waren wir nochmal da. Da waren wir im Gästeblock, aber oben.
Ja.
Und wir sind abgestiegen, aber unten. Unten war heute aber nicht geöffnet, wobei wir da gleich kommen, dass man uns trotzdem dort Plätze
irgendwie
anbot.
Irgendwie doch. Also, ja.
Und ja, also prinzipiell meide ich den ganz gerne. Ich war letzte Saison alleine beim Spiel unter der Woche, beim vorletzten Hinrundenspiel, als wir 0-3 in Hannover verloren. Und ja, jetzt haben wir uns auf jeden Fall für die Plätze entschieden, zumal man da, also das Niedersachsenstadion oder
Heinz von Heiden Arena meine ich, ja.
Ist ja doch eins der eher weitläufigeren Stadien. Fun Fact, wie wir festgestellt haben, Martin, ne? Kein Europameisterschaftsstadion.
Kein EM-Stadion dieses Jahr.
Da hatten wir erst gerätselt, das hat uns schon gewundert. Also man muss ja schon sagen, die Infrastruktur in Hannover ist eigentlich schon eine der besseren, ne? So an Abreise, was da auch ums Stadion passiert. Aber das Stadion ist halt, ja, man weiß es nicht. Es ist natürlich ein umgebautes ehemaliges, sag ich mal, klassisches Laufbahnstadion. Und sie haben ja den unteren Tribünenteil näher ans Spielfeld rangeschoben. Ne? Man merkt das, es ist immer noch nicht ganz da.
Mhm.
Die Tribünen sind aber prinzipiell zu flach, die Reihen. Also man ist sehr schnell weiter weg vom Spielfeld, aber nicht tendenziell sehr viel höher. Und dann gibt es eben diesen Gang zwischen Unter- und Oberrang. Und was ganz kurios ist im Innenraum, es gibt keinerlei Verbindung nach oben.
Stimmt,
es gibt nur diesen Gang und beim Rausgehen ist das halt eine absolute Katastrophe, weil es unfassbar lange dauert, da hinten rauszugehen. Und es gibt keinen Durchgang in den Umlauf des Stadions. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vernünftig hier beschreibe, aber
naja, man muss im Endeffekt,
ist eine komische Architektur.
Man kommt an der Nordkurve quasi, also an der kurzen Seite, wo die Ultras von Hannover stehen, da betritt man das Stadion.
Und also wenn den,
man den Innenraum des Stadions.
Man kann aber außen, obwohl man schon im Stadiongelände ist, also man ist hinter der Kontrolle,
ja.
Man kann außen um das Stadion herumgehen, nicht gänzlich, weil natürlich der Gästeblock wie in vielen Stadien dann verhindert, dass man komplett rumlaufen kann. Aber man kann nirgendwo, außer an dieser Stelle und auf der Südseite nochmal, wirklich in den Innenraum gelangen.
Genau, sodass man im Endeffekt die ja quasi eine Stadionhälfte mehr oder weniger der ist ja natürlich relativ groß geraten, dieser Ausgang, aber da müssen halt alle entlang. Also ja. Es müssen alle im Entenmarsch, müssen dann in eine Richtung und zu einem Ausgang. Und das stopft dann
also manchmal schon ein bisschen. Also bei Panik, ich meine, Fluchtweg konnte man sehen, ist ausgezeichnet, kannst du sozusagen aufs Spielfeld und sonst dann rausrennen, also in einer Notfallsituation. Aber also bei Panik stelle ich mir das trotzdem richtig problematisch vor. Also es gibt, also dass es keinen Weg zwischen innen und außen mal zwischendurch gibt, das finde ich sehr kurios. Und wenn man durch den Westeingang, der neben der Stadionbrücke am Gästeblock ins Stadion rein möchte, weil man ja, wie wir jetzt auch auf der Westtribüne war, ja, dann muss man trotzdem einmal ums halbe Stadion herumlaufen, also wenn man bereits drinnen ist, aber im Außengang,
um dann durch den Nordeingang und dann wieder reinzugehen,
innen, ja, den Weg zurückzugehen. Ansonsten sind unten die Buden drin, also das ist mehr so der klassisch niederländische Stil, aber es gibt auch keine einzige Treppe in den Oberrang von innen.
Das stimmt,
nicht
ja,
eine. Obwohl man, also man kann theoretisch fast sogar abklatschen mit der Person in der ersten Reihe, nahezu. Also wenn die sich runterbeugen.
Ja, das stimmt. Ja.
Dabei ist es so nah und trotzdem kann man nicht rüber wechseln. Das ist ganz, also ich finde das architektonisch wirklich schlecht gelöst.
Ja. Ja.
Und das Stadion ansonsten, ich finde es ist so durchschnittlich wie die Stadt und der Verein. Ne? Es ist so ein, ja, es ist keine so 0815 Arena, aber geil ist irgendwie auch nicht.
Nee.
Also ja, geil ist irgendwie anders.
Das trifft es ganz gut, ja. Ja, also als wir kamen, war es ja auch noch relativ leer, dass man überall gut durchkam und es relativ entspannt war. Aber als wir gingen, strömte da ja alles diesen einen Weg am inneren Gang quasi entlang und dann vermischt sich das noch mit den Schlangen für die Buden und die Toiletten und das war schon super nervig, bis da mal die Blöcke sich einigermaßen geleert hatten. Ne? Also
ja, und wir waren dann ja reingegangen, weil Andi auf Toilette muss, so kennen wir ihn.
Das ist mein Signature-Move.
Unseren Podcast, Andi, genau, seine Superkraft. Wir gucken beide gerade so auf Martins Mikrofon. Yeah. Wir sind etwas besorgt, dass es zu wackelig das unterwegs
so
ist.
So raschelt.
Ja, dass es zu viele Geräusche macht. Vielleicht machst du es einmal neu fest, genau. Halte mal dein Mikro fest.
Ja, die moderne Technik hier.
Also, das bin ich einfach noch gar nicht gewohnt.
Martin kennt unsere neuen Mikros noch nicht,
ja,
die sich, sagen wir mal, auf die schlechtmöglichste Weise eingeführt haben, indem erstmal 2 Stunden lang nichts funktionierte. Wobei das war scheinbar, ja, obwohl, ne, ich habe ja eben den Software.
Wir haben ja auch damit auch schon aufgenommen. Wir haben die letzte Folge damit aufgenommen.
Und was das Problem eben hat aber gelöst, ich habe das Diagnoseprogramm gestartet und dann danach lief es auf einmal. Ne? Dann hat er die erkannt.
Das war ein bisschen skurril.
Es, ja, war, es ist ja auch immer noch nicht das Normal-Setup, aber es läuft jetzt.
Genau.
Naja. Sorry für diese Intermission. Ich wollte eigentlich davon erzählen, dass wir ja dann bei unseren Plätzen schon waren im Innenraum, aber wenn man da ganz gut auch stehen konnte an den Buden, haben wir dann auch auf Tobi gewartet und dabei überlegt, ob wir schon mal ein Bier holen sollten. Naja, und dann
bekamen wir Besuch.
Dann kamen wir Besuch. Dann kam ein Ordner zu uns.
Und was sagte er? Er sagte, wollt ihr hier stehen bleiben? Oder wollt ihr hier bleiben? Und wir sagten, ja, ja, wir haben ja schon,
wir haben Karten,
wir haben also Tickets gekauft und das ist jetzt hier so 2-3 Reihen davor und
genau, und ich dachte noch so, dass er erst so dieses, man darf in diesem Gang nicht stehen, weil das halt irgendwie blockiert.
Wir blockieren den Fluchtweg.
Nee, und da hatte, genau, und da hatte ich halt schon gesagt, ja, wir überlegen gerade noch, ob wir ein Bier kaufen.
Genau. Ja, aber seine Sorge galt nicht der Entfluchtung des zu diesem Zeitpunkt gar nicht so vollen Stadions, sondern seine Sorge galt der Tatsache, dass Thorsten und ich jeweils das blaue Auswärtstrikot anhatten, aber
unter unseren Jacken.
Unter unseren Jacken. Sodass, und
es guckte vielleicht unten so ein bisschen bei mir
heraus. Ja, bei Thorsten guckte es heraus.
Zwei, drei Zentimeter guckte es quasi, weil die ja relativ lang geschnitten sind, guckte es unter der Jacke heraus.
Und ich trug natürlich noch mein gebrabbelrot-weiß Unikat, nicht im Handel und auch nirgendwo sonst erhältliche Jacke.
Aber auch
unter meiner normalen Jacke, die ich trug.
Genau.
Und da lunzte natürlich oben rot raus. Aber naja, Hannover-Trikots sind also, ja nun auch rot. Also das war jetzt weniger. Also es war ein bisschen.
Der Mann hatte Argusaugen.
Ja, und was wollte er denn von uns?
Ja, und er hat uns dann gesagt, ja, aber das ist ja hier der Heimbereich von Hannover und in den Stadion,
in der Stadionordnung steht drin,
dass das nicht geht. Und dass man da keine Utensilien der gegnerischen Mannschaft tragen dürfe. Und dann hat er uns angeboten, ob wir denn nicht quasi unterhalb des Gäste-Fanblocks in den Sitzplatzbereich möchten. Das wäre in Ordnung. Dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht, weil wir ja extra uns jetzt die Tickets hier gekauft haben für den Bereich, wo wir jetzt ja auch stehen. Und er hatte dann uns darauf hingewiesen, dass das aber sehr wichtig sei, dass wir unsere Fanutensilien nicht offen tragen. Und ich hatte ihn dann hinterher aus Spaß. Wir
sagten ihm ja auch, das haben wir ja jetzt ehrlicherweise auch nicht vor. Also
genau, das ist ja mehr so, das Trikot habe ich ja für mich an in dem Moment. Ne? Und ich hatte dann hinterher nochmal mit ihm gesprochen, wo er, da kam er so an uns vorbei und da war so ein bisschen so, ich habe euch im Auge gesagt, ja. Und ich sage, ja, ich sehe auch.
Da war er aber schon entspannter. Ich yeah, glaube, er hatte dann auch erkannt, dass wir jetzt da nicht irgendwie auf Krawall gebürstet waren oder sonst was. Und wir hatten zum Glück zu diesem Zeitpunkt Tobi nicht dabei. Denn Tobi ist ein normalerweise stets freundlicher Mensch, aber wenn Obrigkeiten ihm, sagen wir mal, Vorschriften machen wollen, dann ist er, sagen wir mal, nicht immer kooperativ.
Ja, aber Tobi tauchte dann ja tatsächlich auf, als der gute Mann das zweite Mal vorbeiguckte.
Aber da habe ich Tobi absichtlich in ein Gespräch verwickelt, um ihn von dieser Situation fernzuhalten.
Ja, vor allem, er tauchte so aus dem Nichts auf. Er tippte mich nämlich von hinten auf die Schulter, während das Gespräch mit dem Ordner noch lief. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich dachte, jetzt kommt schon der zweite Ordner
jetzt,
oder so.
Jetzt
haben sie uns alle. Aber es war nur unser guter alter Tobi und fragte, was ist denn hier los?
Richtig.
Ja, und dann habe ich aber, um das abzurunden, ich habe dann nochmal nachgefragt, weil im Oberrang saßen halt auch Leute mit Fortuna. Ich sage, müssen sie jetzt nicht denen das auch sagen? Nee, nur der Unterrang ist.
Oberrang ist gemischt, sagt er.
Oberrang ist gemischt und unten ist Sortenrein sozusagen. Ja, ich verstehe es prinzipiell, weil man da halt auch tatsächlich an den Ultras der Nordkurve vorbei muss, aber muss man, glaube ich, am Oberrang auch.
Da hatte ich ihm ja auch noch erklärt, dass wir natürlich auch selbst einen gewissen Selbsterhaltungstrieb besitzen, weshalb wir da nicht jetzt im Fortuna-Trikot in den Ultrablock marschieren. Wir sind jetzt auch nicht ganz blöd.
Ja.
Aber dieser vorauseilende Gehorsam, ich fand den jetzt auch etwas überzogen. Zumal, und da haben wir auch, wenn ihr uns bei Instagram folgt, wir haben ein kurzes Video aufgenommen, kurz nachdem er bei uns war, um euch die Situation der vermeintlichen Heimkurve zu schildern. Die war jetzt, also fairerweise muss man sagen, sie hat sich tatsächlich noch gefüllt. Aber zu dem Zeitpunkt war wirklich kein Mensch da, den wir hätten provozieren können.
Ja.
Also er hat da wirklich Gefahren gesehen, die in diesem Sinne niemals eintreten sollten.
Ja.
Aber wir standen natürlich schon parat am nicht nur Bierstand mit dem guten, wie ist es nochmal, Gilde?
Gilde Neutralbier.
Ja, genau, so schmeckt es. Das ist sehr neutral. Also wie Hannover die Stadt ist auch dieses Bier ein äußerst belangloses Bier, ne?
Aber gut trinkbar. Also
ja,
das
also
muss man schon
Hannover
sagen.
Ist ja auch als Stadt erstmal
gut genießen.
Neutral.
gut erlebbar. Ich weiß es nicht. Es ist halt eine Stadt. Es ist keine richtig doofe Stadt, aber eben auch keine sonderlich herausragende, ne?
Ich
und so ist eben auch dieses Bier.
Irgendwann sagte eine Bekannte mal so, Hannover, eine Stadt gibt auf.
Ja. Und ich zitiere natürlich den großen T.S. Ullmann an dieser Stelle. Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind?
Ja, das werden wir eines Tages alle erleben.
Das, ja, mal sehen. Da bin ich noch nicht von überzeugt. Naja, auf jeden Fall, neben dem Bier gab es an diesem Stand auch etwas anderes, nämlich
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche in der Heinz von Heiden Arena für 4,10 Euro feilgeboten von den Handlangern am Wurststand wurde mir in einem Brötchen serviert, auf dem, tja, Glibber drauf war.
Auf dem Brötchen war Glibber
nicht,
drauf.
Ja, ja. Nicht, was ihr denkt. Martin hat den Glibber gesehen.
Ja,
ne?
Ja, das war dieser komische Gelatine-Glibber, der ja, so manchmal auch aus Wurstpackungen, die aus dem Kühlschrank kommen.
Richtig,
so
den hatte
sein.
Vermutlich noch jemand in der Hand. Ich griff auf das Brötchen und dachte nur, geht's, was ist das denn jetzt?
Es sah auch nicht gut aus.
Nee, es ist halt Glibber. Ne? Glibber sieht in den seltensten aus, Fällen gut aus.
Wenn er in Flüssen
und das Brötchen selbst war dann auch gar nicht so toll. War so ein knautschiges, ich sag mal, Samstagmittag ist ja eigentlich der ideale Termin, um frische Brötchen bei der Stadionwurst zu haben. Ne? Es wird definitiv Samstag früh gebacken, auch in ausreichender Form. Und mittags, also normalerweise doch, wenn du morgens, ja, wie ist denn das? Wenn du morgens als Bäcker ein Brötchen backst, dann ist das doch mittags nicht knautschig, sondern noch halbwegs in Ordnung.
Nee, aber du musst natürlich immer die Luftfeuchtigkeit einrechnen. Ne?
Die war nicht hoch. Es war ein trockener Tag.
War ein milder, trockener, sonniger Tag.
Ja. Das kannst du immer mit, das hat nicht geregnet. Du immer mit deiner Luftfeuchtigkeit bei Brötchen.
Ja, Luftfeuchtigkeit ist der Feind des Knusprigen und der Feind der Holzkohle.
Ja, das, ja.
Und das macht den Unterschied.
Oh, da hätte ich bestimmt irgendwie jetzt einen guten Gag machen können. Mir ist aber nichts eingefallen.
Denkt euch einfach einen guten Deck auf, einen guten Witz aus.
Notiz an Zukunftsthorsten, der diese Folge schneidet. Guten Gag an dieser Stelle reinschneiden. Danke.
Ja, mir ist leider nichts Lustiges eingefallen. Tut mir leid, Vergangenheitsthorsten.
Ja, oder auch nicht.
Ja, was mich irritiert hat, war, diese Gesamtgemengelage nicht in einer Serviette serviert wurde, sondern in so einer Hotdog- Papier.
Die Servietten lagen daneben.
Also ja, aber dass sie in so einem Hotdog-Papier die Hand gerückt haben.
Das gehört auch irgendwie nicht dahin, ne? An der Stelle. Das
zumal da auch Hotdog drauf stand.
Ja, das passte wirklich gar nicht. Und die Wurst dick und kurz.
Ja, was soll man dazu sagen?
Ja, da macht ihr jetzt selber euch einen Gag bitte draus. Die ich viel zu weich fand, also sie hatte überhaupt keinen Knack. Und geschmacklich und again, wie die Stadt Hannover und Gildepilz, geschmacklich einfach belanglos. Einfach an nichts geschmeckt irgendwie. Also für mich der pure Durchschnitt, das ganze Erlebnis, der pure Durchschnitt, passend zur Stadt Hannover. Und darum gibt es eben auch 2,5 Kartoffeln von 5.
Ja. Das ist eine neutrale Stadt mit einer neutralen Wurst, neutralem Bier. Ich meine, ist Hannover nicht auch die Stadt, wo angeblich das reinste Hochdeutsch gesprochen wird? Also wirklich ein weiterer Neutralitätsfaktor.
Das stimmt.
Das höre ich so zum ersten Mal, aber es klingt interessant und auch nicht unplausibel.
Ja. Vielleicht
kann man das jetzt wohl hören.
Also genau, okay.
Falls ihr das gehört habt, das war mein Magen und nichts anderes.
Ich bin gespannt, was diese Mikros so drauf haben.
Ja, was diese aufzeichnen.
Ja.
Ich habe, glaube ich, schon einen guten Folgentitel, irgendwas im Sinne von Durchschnitt überall, der pure Durchschnitt.
Ja.
Also ich sehe hier langsam so eine Konstellation. Aber ich würde sagen, jetzt starten wir auch endlich. Wir wollten ja eine kurze Folge machen, das gelingt uns hervorragend an dieser Stelle. Mit dem Spiel oder auch dieser einen Rubrik, die dann doch diesen Namen hat. Woran hattet ihr liegen?
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Woran hattet ihr gelegen beim 2:2 in Hannover vor dem Spiel? Auf dem Papier sicherlich ein Ergebnis, wo man gesagt hätte, ja, also klar, Siege helfen uns gerade am meisten und wären auch wichtig und es wäre eine große Chance, auch Hannover zu überholen gewesen. Aber man hätte wahrscheinlich gesagt, so ein 2-2 wäre prinzipiell in Ordnung gewesen. Mit dem Spielverlauf sogar, kann man das vielleicht auch sogar noch sagen, aber aufgrund der Tatsache, dass man natürlich 2-0 vorne lag, etwas enttäuschend. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, wie das so abgegangen ist. Aufstellungstechnisch haben wir, das war jetzt schon wieder dein Mal.
Ja, scheiße.
Bist du hungrig, Andi?
Passiert halt.
Ich hab, brauchen wir, soll ich dir geräuscharme Snacks besorgen?
Nein, alles gut.
Ich hätte auch irgendwo Gummibärchen.
Nein, alles fein.
Wir traten, oder vielmehr die Fortuna, also wir waren ja dann doch nicht auf dem Platz, überraschend.
Vielleicht besser.
Im klassischen System, im 4-5-1 oder manche sagen auch im 4-3-3. Das ist auch sicherlich je nach Spielphase, ob offensiv oder defensiv, ein bisschen anders zu bewerten an. Das heißt also keine zwei Stürmer oder das klassische 4-4-2 wie gegen Rostock noch. Und überraschend, das kann man sicherlich sagen, musste nicht da Ferner auf die Bank, sondern Vincent Vermeijen, den man ja so ein bisschen schon als den Stürmer Nummer 1 noch eigentlich einschätzt. Da Ferner wurde da wahrscheinlich, ja, vielleicht wegen seiner Laufintensität, der größeren Defensivstärke gewählt. Ich denke, Spoiler, man kann sagen, da Ferner einmal mehr eher unauffällig.
Also ich fand, er hat es vom Anlaufen her ganz gut gemacht.
Viele Ballkontakte hat er
nicht. Nee, genau. Also ja. die Defensivarbeit fand ich gut. Die offensive Arbeit, ja, von der Arbeit her wahrscheinlich auch in Ordnung, aber der Outcome war halt
sagen wir mal, so sein Kerngeschäft hat er noch ein bisschen vernachlässigt.
Ja, genau.
Also Torgefahr war nicht dabei.
Nee.
Und ja, ist jetzt sehr, sehr hypothetisch. Achtung, sehr, sehr hypothetisch. Aber wäre vielleicht der Anschlusstreffer mit Vermeij am kurzen Pfosten oder am Elfmeterpunkt bei der Ecke nicht gefallen, wenn er auf dem Platz gewesen ist? Das ist natürlich defensiv. Ich habe angekündigt, ein bisschen steile These. Aber er ist natürlich defensiv ein Faktor in diesen Situationen.
Ist die Frage, ob er da noch gestanden hätte, weil der erste Kopfball dann ja Kastenmeier aus den Händen flutscht.
Genau, wir wollen auch nicht zu tief auf die Szene eingehen.
Wir greifen vor.
Wo wir gerade über da Ferner reden. Ne? Also
ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Fehler in der Aufstellung war. Ich persönlich hätte Vermeij von Anfang an spielen lassen, aber
Vermeij war natürlich gegen Rostock nicht ganz so griffig. Da war da Ferner ein bisschen mehr aktiver im Spiel. Vielleicht war das die Idee, ihn mal starten zu lassen.
Vielleicht.
Aber gut, es ist, wie es ist.
Ansonsten konnte De Weijs glücklicherweise spielen und ich glaube, es gab gar keine Wechsel ansonsten. Das heißt, ja gut, natürlich einer musste wieder reinkommen, das war Johannesson für eben entsprechend Vermeij. Das heißt, er spielte wieder im Mittelfeld. Ja, und das Spiel begann und ja, ich denke, es begann, wie ein Großteil dieser Partie ablief, nämlich mit Ballbesitz Hannover.
Ja, überraschend viel. Ne? Wir haben ja eben darüber gesprochen, am Ende der Strecke wird die Fortuna über das ganze Spiel verteilt nur 35% Ballbesitz gehabt haben, was ich in der Deutlichkeit tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte. Also, dass wir weniger hatten, ja, aber dass es so viel weniger ist, tatsächlich nicht. Und ja, die Hannoveraner haben ganz gut losgelegt, haben uns sehr, sehr hoch gepresst in der Anfangsphase.
Genau, das hat unseren Spielaufbau definitiv gestört. Das haben wir haben die Bälle doch nicht wirklich an die Mittelfeldleute aus der Abwehr rausbekommen. Ein Problem, was sich über wirklich einen langen Teil dieser Partie eigentlich gezogen hat. Dass wir häufig, wenn wir unter Druck standen, es nicht geschafft haben, die Bälle aus der Abwehr entweder sauber ans Mittelfeld weiterzugeben, oder wir haben sie von vornherein so Hail Mary nach vorne geschossen, wo dann eigentlich Vermeij auch wiederum der, sagen wir mal, geeignetere Stürmer ist, um die zu sichern. Also da Ferner ist jetzt auch nicht klein, aber er hat nicht die Kopfballstärke eines Vincent Vermeij. Oder aber unser Mittelfeld hat die Bälle dann halt auch schnell verloren. Das ist dann leider auch passiert. Nicht nur in dieser Phase, das gilt für doch einige Strecken dieses Spiels immer mal wieder. Also gerade in dieser Anfangsphase.
Und ganz besonders tatsächlich am Ende auch.
Dann auch hinten raus. Und was man aber im Gegenzug sagen muss, wir sind in die Zweikämpfe rein, die Intensität war definitiv da und Wir haben prinzipiell auch so dieses, einer hat für den anderen verteidigt, man hat sich gegenseitig geholfen. Ja. Das war defensiv prinzipiell eine sehr aufmerksame Leistung. Ja, ne, ihr sagt jetzt schon wieder, ach, schon wieder zwei Gegentore, aber die Gegentore heute sind nicht aus Schlafmützigkeiten entstanden. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Da waren ein bisschen andere Komponenten dabei. Aber was man sagen konnte, also auf jeden Fall, wir waren da doch unter Druck, aber außer Flanken von außen in die Mitte, die wir dann doch relativ gut klären konnten, ist Hannover da jetzt auch nicht großartig was eingefallen. Bis ja, auf einen Umschaltmoment in der 10. Minute, da waren wir mal etwas nach vorne gekommen, aber eben auch nicht lange. Also wir hatten wirklich wenig Ballstaffetten in der Anfangsphase. Und da ist es dann Tresoldi, der dann ja nur noch Quashi sozusagen am Strafraum vor sich hat, den auch ein bisschen austanzt, aber dessen Schuss ist dann, geht dann viel zu weit weg. Aber ich glaube, in den Highlights ist das eine Szene, die auch zu sehen ist. Das war schon echt das Beste fast, was Hannover da in den ersten 20, 30 Minuten hatte, bis dann noch eine Chance kam.
Ja, sie haben uns halt sagen wir mal, zugestellt, sodass wir nicht gut nach vorne gekommen sind. Selber haben sie aber auch halt nicht viel geschafft. Und dann haben wir aber ja fast im Gegenzug eine gute Situation, die dann auch zum 1-0 führt. Gavory gibt den Ball auf Jollis und der geht in Richtung des Strafraums und macht seinen Signature-Move, dass er quasi von der linken Außenposition etwas nach innen zieht und schießt, ja, schlänzt aufs Tor und hat dann ein bisschen Glück dabei, dass der Ball durch einen Hannoveraner Abwehrspieler noch leicht abgefälscht wird und deswegen in einer Flugkurve über Ron-Robert Zieler hinten ins Eck fällt.
Die berühmte Bogenlampe.
Und ja, dann steht es 1-0 für die Fortuna. Keiner weiß, so ganz genau, warum. Normalerweise das, was uns eigentlich eher gegen uns passiert, dass der Gegner mit der ersten Szene, die annähernd irgendwie gefährlich wird, ein Tor schießt. Diesmal haben wir das gemacht. Eigentlich ganz gut, fand ich. Hat mir zu dem Zeitpunkt ganz gut gefallen.
War ja auch ein schönes Tor, muss man sagen. Ne? Also sah
genau, aus. Aber hatte, wie gesagt, diese abgefälschte Flugbahn. Ja. Aber zu abgefälschten Schüssen, da stand es ja dann auch irgendwann unentschieden in dieser Partie. Das kam zu dem Zeitpunkt überraschend. Hat Hannover, sagen wir mal, aber in dem Moment noch nicht so richtig erwischt. Die haben erstmal weitergemacht. Halzenberg hat da auch dann eine Szene, ich glaube, es ist nach einer Ecke, wo er per Fallrückzieher den Ball auf Tor bringt, aber Johannessen kann ihn dann klären.
Dazu fand ich sehr schön die Aussage eines Mannes, der hinter uns saß, der sagte, oh, der hätte gepasst.
Dieser Mann hinter uns zeichnete sich durch wirklich einen großen Mangel an Sachverstand und sehr viel Emotion aus. Der hat sehr viele dumme Dinge während der Partie gesagt. Ich konnte auch nicht immer nachvollziehen, ob er jetzt für Hannover oder gegen Hannover ist. Der war ja, so die komisch, Art Zuschauer, ja, die sofort mit ihrem Team bricht, wenn es nicht läuft und sich wünscht, dass sie jetzt richtig einen auf den Deckel kriegen, nur um sich dann beim Anschlusstreffer zu freuen und jetzt holen wir auch den Ausgleich. Also sehr, ich möchte fast sagen, opportunistisch, ja, wenn das richtige Wort in dem Zusammenhang beim Fansein einer Mannschaft ist, aber sehr, sehr, ja,
ja, ganz komisch.
Also etwas anstrengend. Wirklich anstrengend für Hannover wurde es dann aber in der 18. Minute. Da sehen wir einen sensationellen Angriff der Fortuna. Wieder ist es ein Konter, der über Johannesson, der in dem Moment auf der linken Seite ist, eingeleitet wird. Der läuft ja bis zum Strafraum, sieht im Rückraum des Strafraums, also flankt nicht, wie man denken könnte in dem Moment, in den Strafraum, sondern legt den Ball auf Tanaka im Rückraum ab. Der täuscht einen Schuss an und jetzt Achtung, ich zitiere den Kicker-Ticker, in Özil-Manier täuscht einen Schuss aus 18 Metern an, aber stattdessen spielt er einen sensationellen Steckpass. Also allein, ja, für dieses Tor solltet ihr bitte die Highlights dieser Partie einmal sehen. Einen sensationellen Steckpass auf Jollis, der den, ich glaube, mit dem rechten Außenriss annimmt und in einer Bewegung dann an herauseilenden Zieler ins Tor schiebt. Abseits verdächtig im Stadion, wenn man es im Fernsehen sich anguckt. Klar, kein Abseits.
Ja, ganz
klar. Einfach
nicht.
Ein Also ein sensationell herausgespieltes
Tor. Spieler mit der Nummer 4 von Hannover Araimbi oder sowas heißt er, glaube ich, hat da gepennt und rückt nicht raus wie der Rest der Viererkette und deswegen kein Abseits.
Und da steht es 2-0 und ja, das hat Hannover dann jetzt doch ein bisschen erwischt,
ja.
Dieses Tor. Zweiter Angriff, zweites Tor von Fortuna war letztendlich ja, ein bisschen glücklich, kann man schon sagen. Also klar, wir haben gut verteidigt, aber wir haben halt neben diesen zwei Umschaltmomenten kaum mal Bälle sichern können. Das muss man dann doch kritisch anmerken. Ne? Also das war schwierig.
Die beiden Angriffe waren halt total effizient, während Hannover aus ihrer Überlegenheit nicht viel machen konnte.
Also aber ne? Auch schon im Ansatz nicht.
Genau.
Ist nicht so, dass Hannover Chancenwucher betrieben hätte, sondern sie haben gar nicht erst Chancen bekommen, was wiederum gut von unserer Defensive war. Also generell De Weijs und Quashie haben einen sehr guten Job da heute gemacht. Quashie hat zwar eine Rolle beim Ausgleich, aber finde ich jetzt, würde ich ihm auch nicht so
vorhalten. Keine, die er wirklich voll verantworten kann.
Ne? Ganz, ganz, ganz genau.
Na, wir haben es dann auch ein bisschen besser im Griff, wir sind besser im Spiel, wir kriegen...
Es kommt allerdings die größte Chance Hannovers noch in dieser ersten Halbzeit, nämlich ich glaube, es ist wieder nach einer Ecke, Hannover hat unfassbar viele Ecken in dieser Partie.
8 Ecken,
ja. Weshalb ich alleine gerne Vermey frühzeitig drin gehabt hätte. Und da ist es Sebastian Ernst, der mit einem Dropkick auf Kastenmeier ihn doch zu einer guten Parade zwingt. Man kann im Gegenzug sagen, wenn Kastenmeier den nicht hält, dann haben wir auch ein Problem. Aber ja. Es ist trotzdem stark gehalten von ihm. Ist halt so ein Dropkick aus 12, 13 Metern, der aufs Tor kommt.
Kastenmeier mittig aufs Tor, er lenkt ihn rüber, genau.
Und es ist und wird Hannovers einzig richtig gute Torchance dieser Halbzeit sein. Ne? Das andere sind eher so Schönkschen und ja, Fortuna hat es im Griff, natürlich auch, sagen wir mal, natürlich dank dieses Schocks. Und man merkt dann bei sämtlichen weiteren Umschaltmomenten, dass Hannover doch jetzt in der Defensive gehörig Bammel vor unseren Angriffen hat. Es gibt eine Szene, ich glaube in der 29. Minute, da wird dann Zimmermann von Felix Klaus eingesetzt, der so aus halbrechter Position schießt dann also Zimmermann aufs Tor flach, aber zu zentral, dass Zieler den ja relativ problemlos festhalten kann. Theoretisch, weil er relativ frei zum Schuss kam, wenn er den richtig setzt, dann steht es dann so bei 3-0. Ne? Also Hannover sehr unaufmerksam in der Defensive.
Ja, ich fand, was mir so aufgefallen ist, wir haben, also Hannover hat viel den Ball gehabt, ist aber irgendwie, tatsächlich hat es nicht geschafft, irgendwie mal eine Flanke reinzuschlagen oder irgendwas gefährlich oder vielfach nicht geschafft, was Gefährliches vor
Tor zu bringen. Flanken hatten sie schon, aber ich sag mal, da haben wir mit Quashie 1,96 und mit De Weijs 1,90 einfach auch zwei Leute, die Dinger wieder rausköpfen.
Also ja, ich hatte bei Fortuna wiederum, ne, Gavori hat mir dieses Spiel offensiv ganz gut gefallen, hat eine Handvoll ganz guter Halbfeldflanken reingebracht. Ich hatte immer das Gefühl, ja, Hannover tüdelt so vor sich hin, aber die Fortuna war zumindest in der ersten Halbzeit wirklich zielstrebig und hat richtig, also wenn sie den Ball hatte, hat sie ihn verhältnismäßig schnell nach vorne getragen und dann auch, ja, durchaus versucht, da nochmal nachzulegen. Das hat mir zu dem Zeitpunkt ganz gut gefallen.
Ich fand Gavori jetzt aber auch defensiv in Ordnung heute. Also, weil du jetzt gerade so sagst.
Also, gut, das hätte ich sonst, also er ist ja Defensivspieler, deswegen fand ich das Offensive etwas bemerkenswerter, als zu sagen, er hat auch defensiv gut gearbeitet.
Ja, also es gab ein, zwei Situationen, da hat er den Ball gekriegt, wo man aber schon das Gefühl hatte, oh, du hast jetzt aber noch Raum vor dir, geh doch noch ein bisschen. Und dann setzt er natürlich schon lieber zu seinen prinzipiell nicht so schlechten Halbfeldflanken an, die ja schon eine schöne Bananenflugbahn so haben. Aber man würde sich schon manchmal mehr Dynamik, also nicht nur defensiv, auch offensiv manchmal mehr Dynamik von ihm wünschen. So, naja, geh doch nochmal einen Schritt, ne? Zieh doch nochmal da und leg dann
flach. Er ist nicht der Grundlinienspieler, ne?
Nee, ist dann auch nicht so. Er hat dann jetzt, also er hat mehr oder weniger eine Variante, wie er seine Angriffe fährt. Aber tatsächlich.
Aber er bereitet das 1-0 vor.
Ja, ja. Und wir haben das letzte Woche ja auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Seit dem Paderborn-Spiel hat er sich wirklich stabilisiert und aktuell finde ich seine Leistung jetzt nicht herausragend, aber eben auch nicht wirklich schlecht. Es ist absolut in Ordnung, was er im Moment spielt. Ist auch keine Schwachstelle, trotz natürlich seinem wirklich nicht vorhandenen Antritt. Ne? Mhm.
Also nee, aber da hat er die Kurve gekriegt anscheinend.
Genau. Ja, und so geht's dann schon in die Pause, kann man sagen.
Ja.
Fortuna hat jetzt auch nicht mehr Chancen, auch nicht mehr Ballbesitz, aber Hannover macht da gar nichts. Und natürlich ist es, also auf der einen Seite ist es irgendwie eine glückliche Führung, auf der anderen Seite war halt gerade das zweite Tor, wenn du halt einmal so einen Angriff sensationell so spielst, dann hast du halt auch ein Tor verdient. Das ist einfach so. Und Hannover hatte halt keine Ideen, wie sie uns da knacken sollten. Aber es war schon klar, diese Partie ist noch nicht durch.
Wir waren auch nicht der Gestalt überlegen, dass wir halt da problemlos das 3-0 hatten machen können.
Generell.
Und das war dann so ein bisschen das Momentum der ersten Halbzeit.
Ne? Genau, also generell Spielkontrolle hatten wir eigentlich zu keinem Zeitpunkt, ne? Dass man sagt, wir haben es jetzt, also klar, wir haben defensiv gut gestanden, aber wir hatten nie den Ball so unter Kontrolle, dass wir sagen konnten, so, jetzt legen wir uns mal Hannover zurecht oder sowas. Ja. Wir konnten umschalten, das haben wir teilweise sehr gut gemacht, weil wir dann natürlich auch sehr, sehr gute Leute haben. Aber wir konnten vorne wenig Bälle festmachen. Das geht dann auch unter anderem an die Adresse von da ferner, muss man sagen. Felix Klaus hatte jetzt auch nicht so den herausragenden Tag, fand ich. Also hat ein bisschen defensiv gefightet. Mhm. Aber zu dem Wechsel und mit Nimic, da kommen wir in der zweiten Halbzeit noch zu.
Mhm.
Und da wollen wir doch vielleicht an dieser Stelle nicht vorweggreifen. Denn vielmehr, es ist Halbzeitpause.
Wir greifen in die Pyro-Verstecke.
Den Rauchtopf. Wir greifen in die Unterhose, wo die Böller versteckt sind. Andi, oder?
Genau, ja. Denn wir gehen diesmal zu dritt Ringelreihen tanzend in meine Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke.
Herzlich willkommen zu Andis Pyro-Ecke. Dieses Mal aus dem Niedersachsenstadion, aus der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover. Es gab auf der einen Seite Spruchbänder und auf der anderen Seite ein bisschen Pyro. Beides gebe ich gerne hier zum Besten.
War es Pyro oder nur Rauch?
Es war Pyro.
Es war auch Pyro da. Ja, es gab auch Fackeln.
Habe ich nämlich gar nicht gesehen. Ich war natürlich so gebannt vom Spiel.
War ja auch nicht in unserem direkten Blickfeld.
Nein, das stimmt wohl.
Ja, die Hannoveraner hatten ein Spruchband, wo sinngemäß drauf stand, eine richtige Entscheidung habt ihr jetzt getroffen, aber wir behalten euch im Blick in Richtung der DFL. Und im weiteren Verlauf des Spiels hatten sie dann noch ein Band oder ein Plakat, auf dem Martin Kind und ein Paragraphensymbol zu sehen waren und ein großes Spruchband, auf dem stand: Geschäftsführung im Stil von Martin Kind, Doppelpunkt Lizenzgefährdung.
Mhm.
Ne? Also das ist das klassische Hannover-Thema.
Stimmt wahrscheinlich aber auch, was Sie da so sagen, was man jetzt in den letzten Wochen noch mal intensiv mitbekommen hat.
Genau, die Fortuna hingegen.
Ansonsten möchte ich noch kurz sagen, den super kreativen Gesang Düsseldorfer. Und wenn ihr jetzt gerade Kinder habt, bitte die Ohren zu halten, Hurensöhne.
Ja, hey, hey.
Ja.
Ja, da haben sie tagelang
ganz schön gesessen. Ganz schön gemein, aber richtig kreativ.
Ja. Die Düsseldorfer Fans im Oberrang des Stadions haben die ersten 5 Minuten geschwiegen.
Ach ja, hast du herausgefunden, warum.
Genau, es gab wohl einen Todesfall.
Oh.
Ich habe jetzt eben, während du deine technischen Probleme hattest, versucht, das mal zu recherchieren.
Na, da hast du ja nur 2 Minuten Zeit.
Das bin aber nicht, ganz fix nicht viel weiter gekommen. Es gab wohl einen tödlichen Unfall am Freitag.
Also gestern.
Gestern. Von jemandem, der...
Technisch gesehen jetzt vorgestern.
Ja.
Naja.
Von jemandem, der ins Stadion auch wollte, aus der Fanszene irgendwie. Und deswegen hatten die Ultras im Gästeblock um 5 Minuten Schweigen gebeten. Das haben auch tatsächlich alle gemacht.
Dann auch Kondolenz von unserer Seite.
Genau. Und dann gab es zum Ende dieser 5 Schweigeminuten eine einzelne rote Pyrofackel. Und dann ging der Support los. Im weiteren Verlaufe des Spiels gab es an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen roten Rauch und noch ja, die ein oder andere Pyrofackel. Ansonsten solider Support, würde ich sagen. Es wurde mit Schals gearbeitet, was eher ungewöhnlich ist, fand ich. Es wurden so Schals mit beiden Enden in die eine Hand genommen und dann so gedreht, wie man das gerne sieht.
Auf Hannoveraner Seite, ne?
Nee, aber auch bei uns.
Ja, auch bei
ja,
uns.
Ja, auch bei okay. unserem Blog.
Wir saßen ja relativ mittig und deshalb konnten wir beide Fangruppen gut wahrnehmen. Und es war, ich würde jetzt auch sagen, ein ausgeglichenes Duell. Also die Fortunen waren auf jeden Fall auch gut zu hören.
Genau.
Obwohl sie ja offenkundig in der Unterzahl
waren. Absolut, ja. Ansonsten ja noch Schal hochhalten, Hymne mitsingen bei Hannover, ne? Also
ja, ja,
ganz, ganz großes Kino.
Garstige Hymne haben wir ja schon gesprochen. Ja, ja. Ich frage mich ja auch bei diesen Hymnen immer, das habe ich zu Tobi gesagt, kommt man sich nicht doof vor, wie gesagt, wir machen das ja in Düsseldorf nicht, kommt man sich nicht doof vor, wenn man dann auch diese Texte dieser Hymnen hört und der, immer der gleiche Aufbau, ne? Immer zwei Stunden, es ist wie so ein Tote-Hosen-Song, immer zwei Stunden Aufbau, dann macht Kuddel Gitarren-Solo, dann nochmal zwei Strophen, Kuddel Gitarren-Solo, dritte Strophe, dann Refrain mehrfach, davon gerne eine Oktave höher, dann irgendwie beim zweiten oder dritten Mal.
Ja, und auch
genau
so
ist dieser Song. Und dann stehen da die Leute 4 Minuten, halten den Schal, singen auch teilweise gar nicht mit, weil sie wahrscheinlich den hanebüchenen Text auch gar nicht kennen. Ist das jetzt das große Gemeinschaftserlebnis? Ich verstehe es nicht.
Schwarz-Weiß-Grün ist schöner als Blau-Gelb.
Aber die spielen noch in Rot.
Ja, und dann, das ist der Text, und dann macht das Schall Blau-Gelb. Weil sie irgendwie
Braunschweig
alle
natürlich.
Hassen.
Natürlich, ja, nein,
sie
haben
so
sehr
okay.
über die Nürnberger Tore gegen Braunschweig gefreut.
Ja, ja.
Ne? Ja. Die uns rechtzeitig jetzt langsam auch wieder einknicken, bevor sie dann bald bei uns einlaufen. Also, ja, Braunschweig hatte ja richtig guten Lauf, ne?
Ja. Ja, was gibt's noch aus Fansicht zu erzählen? Ich fand's ganz lustig, dass die Anzeigetafel von Hannover in der 18. Minute nicht bei 18,59 auf 19 umspringt, sondern weiter hochzählt, bis da 1,896 steht. Dann blinkt diese 18,96 ein paar Mal und dann geht es mit Minute 19 und 40 Sekunden weiter.
Also das ist ja eigentlich so eine kleine Spielerei. Ich würde ja sagen, die können wir ja fast auch mal klauen. Ne?
Und ich finde es tatsächlich ganz witzig.
Das
also,
ist eine witzige Sache, ja. Also bitte nicht den XXXL Lutz
immer per Gong ankündigen.
Und auch nicht den Makler mit Pfiff, den brauchen wir nicht. Aber bitte vielleicht, ja, das ist doch eigentlich eine ganz nice Idee. Kann man ja drüber nachdenken. Das kann ja der Opa-Nachfolger dann alles an.
Ja. Und dann hatten wir noch über die Halbzeitergebnisse gesprochen und darüber, dass wir jetzt gar nicht so schlimm finden, wenn Hansa Rostock absteigen würde.
Oh, ja.
Und dann drehte sich die Frau vor mir um und fing an, warum denn? Warum ich das nicht schlimm finde? Sag ich, ja, weil ich halt Rostock scheiße finde. Ja, weil sie kennen nicht mehr aus Rostock. Und
sie sei auch Rostock-Fan, sagte sie. Ne?
Ja.
Sie dann im Stadion da?
Ja, ihr Macker war, glaube ich, Hannoveraner und das Kind
der
war
typ
also auch Hannover-Fan. Und also, long story short, sie fand, man dürfe das jetzt gar nicht so sehr vermischen mit den Fanszenen und dem Verein. Und das ist also das.
Der Verein tut ja bestimmt alles Mögliche, ne?
Genau.
Wie man ja an den diversen Presseerklärungen von Hansa Rostock sieht, ne? Also, die versuchen auf keinen Fall zu verharmlosen oder zu relativieren.
Ja.
Auf keinen Fall.
Natürlich gibt es in vielerlei Fanszenen auch schwierige Menschen. Aber
das ist richtig.
In Rostock vielleicht etwas mehr als woanders und auch schwierig in verschiedenen Konstellationen.
Ja, ich finde es auch schwierig, dass zum Beispiel die Pressesprecherin, die ja die Fuck-Nazi-T-Shirts instrumentalisiert hat, um eine persönliche Vendetta gegen einen lokalen Sportjournalisten zu führen, die hat das ja, FCK für Fuck und dann das Kürzel von dem Sportjournalisten angehabt, als offizielle Pressesprecherin des Vereins. Also es tut mir leid, aber da hast du normalerweise, bei einem normal geführten Verein hast du die Papiere danach. Das ist einfach.
Ja, das ist wirklich absurd. Und dann hat man heute auch wieder.
Das kannst du nicht bringen.
Ja, dann hat Hansa Rostock heute 13-0 gegen Kaiserslautern verloren. Und während des 13-0-Jubels hat dann also auch ein Fan versucht, auf Ragnar Ache dann loszugehen. während die da noch standen und gejubelt haben. Also
stabile Leute in Rostock auf jeden genau. Fall. Mein ja. Gott, ey, wirklich.
Hatte die Frau denn ein Einsehen nach eurem Gespräch?
Nee, sie hat doch sogar gesagt, ach, jetzt freust du dich über die übers 3-0. Na, sie hat nicht mal gesächselt, sie hat immer nur Hochdeutsch gesprochen.
Ja.
Hannover hat abgefärbt.
In MacPom sprechen die auch relativ normal.
Ja,
ja dann, auch schon mal dann, und dann lustigerweise, wir haben sie ja beim Rausgehen.
Aber die wählen alle AfD trotzdem.
Beim Rausgehen sind wir uns dann nochmal über den Weg gelaufen. Und dann, ich weiß nicht, ob sie mich dann irgendwie so ja, ich denke an dich, wenn wir absteigen, hat sie dann noch gesagt oder sowas. Also so völlig absurde Scheiße, wirklich.
Ja, wir freuen uns einfach, wenn
Rostock absteigt. Genau, wir finden es einfach gut, wenn Rostock absteigt und dann ein anderes Team diesen Platz auffüllen kann.
Hattest du eine Wertung schon gesagt? Habe ich das verpasst?
Ja, im Rahmen der Durchschnittlichkeit dieser Folge und des Supports gebe ich 2,5 von 5 möglichen Pyrofackeln.
Ja, das passt zum Rest irgendwie, ne?
Ja.
Ja, kommen wir zur zweiten Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Die begann personell erstmal unverändert und nicht nur personell. Ich würde sagen, auch die erste Viertelstunde läuft eigentlich sehr stark so ab, wie auch die erste Halbzeit gelaufen ist. Ne?
Ja.
Fortuna nicht mit Ballbesitz, aber steht defensiv gut, lässt wenig zu, schafft aber ihrerseits es wenig, den Ball mal kontrolliert nach vorne zu bringen, geschweige denn für Umschaltmomente zu sorgen. Und letztendlich nach gut oder knapp einer Stunde ist es dann dem Hannoveraner Trainer Stefan Leitl. Reicht es dann, er wechselt Vogelsammer für Christiansen ein, der die Vertretung von Kunze eigentlich auf der 6 übernehmen sollte und dann auch gelb gesehen hatte nach einem Foul an Tanaka. Und ja, richtig, also der war echt schwach. Und einer der Gründe, dass wir bei den Kontern gut durchkamen und er bringt noch Uden für Sebastian Ernst. Ja, und dann folgt auch gleich eine große Möglichkeit in der 62. Minute. Da ist es Louis Uden, Schaub.
Achso,
ja. Ah, nee, stimmt, das ist Uden, der Volley Kastenmeier prüft aus wenigen Metern am langen Pfosten. Und Kastenmeier lenkt den Ball aber mit den Fäusten noch über die Latte.
Ja, da gibt es dann auch einen Mecker in der Hintermannschaft. Da haben sie dann auch irgendwie festgestellt, upsala, das war aber gar nicht so gefährlich, diese Situation. Also Kastenmeier reißt da gut die Fäuste hoch und kann den Ball noch wegblocken. Aber das kann auch durchaus mal ein Tor sein. Ne?
Ich glaube, das war eine Szene, in der das ist uns gegen St. Pauli ja im Ligaspiel schon aufgefallen, wir sind ein bisschen anfällig für Flanken, die mit dem falschen Fuß geschlagen werden.
Mhm.
Also wenn ein Spieler von rechts, in dem Fall war es nämlich Luis Schaub,
ja,
den Ball sich also auf der rechten Seite auf den linken Fuß legt und dann auf den langen Pfosten flankt.
Mhm.
So haben wir gegen St. Pauli ein Gegentor mindestens, im Grunde auch der Elfmeter ist, glaube ich, so entstanden, bekommen.
Mhm.
Und diese Szene entsteht genauso. Ne? Am langen Pfosten ist dann nämlich Uden frei und dadurch entsteht diese Szene. Und nur eine Minute später, also aus der Ecke wird erstmal nichts, aber gibt es gleich die nächste Szene, Schuss von Leopold aus 20 Metern, den auch Kastenmeier nochmal zur Ecke klären muss. Also da waren sie aufgewacht. Ne? Ja, diese Wechsel waren durchaus, die haben Hannover belebt nach einer Stunde und auf einmal kamen die Angriffe, das waren zwei wirklich gute Chancen.
Ja auch zwei dann, gute Paraden von Kastenmeier halt.
Ne? Richtig, und dann passiert das leider.
Ja, und dann wird es halt irgendwie tragisch. Ne? Dann kommt die Ecke nach der verpassten Chance und die findet dann unseren alten, bekannten Herbert Nielsen. Der bringt den Kopfball auch gut aufs Tor. Kastenmeier hat den Ball auch, flutscht ihm aber quasi, prallt ihm aus den Armen wieder ab, auf Richtung langer Pfosten. Und da steht dann Vogelsammer relativ allein und kann den ziemlich problemlos dann einköpfen. Und dann steht es so ein bisschen aus einer blöden Situation 1-2 halt.
Ja.
Und das gibt dann Hannover doch ordentlich Auftrieb.
Jetzt zum jetzigen Stand habe ich einmal eine Zusammenfassung des Spiels gesehen und es gab natürlich den VAR-Check, aber wir hatten jetzt noch nicht die Gelegenheit, obwohl die technischen Dinge hier so lange gedauert haben, dass wir das Spiel noch mal live hier
noch
die
mal
Aufnahme
können,
uns noch mal angucken können. Aber, also für mich war es in der Zusammenfassung nicht so klar zu sehen, ob das Vogelsammer nicht vielleicht da im Abseits steht. Ich will jetzt hier, sagen wir mal, nicht Verschwörungstheorien beginnen, aber also ich behaupte, ohne die berühmte kalibrierte Linie, gar nicht so leicht zu sagen, ob er mit der, weil er mit dem rechten Fuß Vogelsammer
ja
sehr weit, also den weit nach vorne gestreckt hat, mhm, ob er nicht doch vielleicht ein Hauch da im Abseits ist. Ich würde das gerne noch mal genauer sehen. Vielleicht ich habe, also vielleicht in der Sportschau-Zusammenfassung, vielleicht haben sie da später dann noch eine Linie draufgelegt.
Ja.
Oder der VAR. Also man kann leider ja nicht einfach sagen, ja, der VAR wird es schon richtig gesagt haben. Nee. Also da ist alles möglich. Ändert natürlich nichts daran, dass dieses Anschlusstor durchaus verdient war für Hannover. Ne? Darüber müssen wir nicht reden. Es ist ein bisschen unglücklich, also die Tatsache eben, dass Nielsen da zum Kopfball kommt. Die Parade ist schon ziemlich gut eigentlich von Carsten Meyer. Also es ist kein Vorwurf, dass er den Ball nicht
anders
klären kann. Ne? Also es ist aus 2 Metern oder so, dass er da überhaupt den Arm noch dran kriegt, ist stark. Ja,
Nielsen ist sehr, sehr frei da in der Mitte, weil der ihm körperlich aber tatsächlich auch etwas unterlegene Johannesson nämlich auf dem Boden liegt. Das sah auch so aus, als ja, er hat sich zumindest beschwert, ob das denn irgendwie ein Foul gewesen sein könnte im Vorfeld. Ja, so richtig habe ich es auch nicht sehen können, dass er, also vielleicht gibt es irgendeine Berührung, dass irgendwer mit irgendwem zusammenprallt, aber sagen wir mal, ein wissentliches Foul oder irgendwas, wo ich sage, ja, das wäre jetzt ahndenswert gewesen, konnte ich jetzt aus den bisher gesehenen Bildern auch nicht so richtig rauslesen. Und ja, dadurch, also gut, jetzt ist natürlich das größte Mismatch zwischen Johannesson und Nielsen eh schon so ein bisschen da, ob das jetzt so viel geändert hätte, aber es wäre zumindest nicht die komplett freie Bahn auf Kastenmeier gewesen. Ne? Also auch da, ja, alles in allem etwas unglücklich.
Es war aber, ja, unglücklich, aber natürlich war es die logische Konsequenz daraus,
dass
ja,
der wir Druck halt, hat sich aufgebaut.
Dass wir den Druck nicht fernhalten konnten, dass wir die Bälle nicht halten konnten und dass Hannover dann einfach jetzt bessere Mittel gefunden hatten. Denn der Druck bleibt auch erstmal hoch. In der 68. Minute gibt es eine flache Hereingabe von der rechten Seite. Wer ist es? Ja, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall Tresoldi kommt in der Mitte zum Abschluss und Kastenmeier, der das aber ahnt, stürzt hervor und blockt nochmal mit. Also Kastenmeier heute wirklich mit einer guten Partie. Blockt diesen Ball dann letztendlich nochmal ab, sodass ja, dann der Ausgleich nicht fällt, obwohl das die nächste gute Chance für den Ausgleich gewesen wäre. Also in dieser Phase muss man sagen, holt sich Hannover ein Chancenplus, also auch gegenüber natürlich unseren Möglichkeiten, zumal wir halt offensiv in der zweiten Halbzeit, es gibt diesen einen Konter, ich weiß nicht, wann er war,
Konter, der
von
dann,
Johannesson, ne?
Ja, der dann relativ schwach abgeschlossen wurde.
Also das ist bereits, ne, in der 83. Ja. Später. Ja, das ist so die einzige Chance, wo wir mal so rüberkommen, nach vorne kommen. Was man sagen kann, es kommen dann, und ich hatte tatsächlich diesen Wechsel so ein bisschen auch, so war auch so mein Gedanke. Also ich wollte natürlich, das habe ich eben ja schon gesagt, gerne Vermey sehen, auch gerade mit Blick auf Defensive. Ja. Der kam für da ferner. Und dann hatte ich auch überlegt, weil mich Klaus nicht so auffällig fand, ja, Niemitsch mit der Führung ist ja vielleicht eine gute Idee mit Kontern und so. Ne?
Also, warum nicht Jastrzemski?
Ja, weil Jonas auf links spielt und natürlich, also definitiv der bessere Spieler in dieser Partie.
Nein, aber
Partie
warum
war
nicht Jastrzemski auf rechts? Weil da, also ich, nicht falsch verstehen, ne?
Ja.
Ich gebe nur wieder, was Menschen diskutieren.
Was?
Im Internet.
In den Druckos?
Auf Plattformen, genau. Wo sie sich ernsthaft jetzt, also warum Tune noch nicht längst rausgeflogen ist und sowas, das ist ja das
ist
eine.
Ist das wirklich, ich verfolge das nicht,
ja,
ist das wirklich
das ist
ein Druko-Thema?
Das ist ein Ding. Und wie man denn auf die Idee kommen würde, Niemitsch einzuwechseln, weil Jastrzemski, der kann ja viel besser, viel geileren Fußball spielen und sowas.
Also ja, gut, auffällig also ist ein bisschen, also mal, bevor wir zu der abstrusen Idee kommen und zu Niemitsch-Leistung am heutigen Tag, am gestrigen Tag, es ist irgendwie auffällig, dass Jastrzemski die letzten Spiele überhaupt nicht mehr eingewechselt hat.
Ja, genau.
Was ist da los? Denn ich kann mich erinnern, in Paderborn war er eigentlich ganz gut, hat sogar noch ein Tor gemacht.
Ja.
Und dann war danach das Heimspiel gegen Elversberg. Da wird er in der zweiten Halbzeit kurz vor Schluss noch irgendwie eingewechselt, hatte aber nicht mehr so Impact. Und seitdem hat er keine Minute mehr gespielt. Aber in dem Spiel war es, also Jastrzemski auf rechts hat nie gut funktioniert,
Und Nimitz hat das auf der Klaus-Position einfach dann auch schon öfter mal gemacht. Ne?
Genau. Also. Aber nicht in diesem Spiel. Nimitz war eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, was mit ihm los war an dem Tag.
Keine einzige gute Ballaktion.
Aber er war defensiv heillos überfordert, hat keinen Zweikampf gewonnen. Also er hat es nicht mal geschafft, die Spieler zu faulen. Und vorne hat er jeden Ball verloren. Also ich will nicht zu sehr auf ihn eindreschen, weil er ist ein guter Junge. Aber er hatte einen miserablen Tag leider erwischt. Und das hat uns natürlich in der Situation überhaupt nicht geholfen, dass du jetzt da noch einen Spieler weniger hast, der in irgendeiner Form mal mit den Ball irgendwie von deinem Tor weg bewegt. Ne? Also, er hat ja auch an der eigenen Eckfahne den Ball verloren und so weiter. Also wirklich schlimme Aktion. Also ich hab natürlich im Scherz, weil du es nicht machst, aber ich habe bei der, als es dann den nächsten Wechsel gab, hab ich schon im Scherz gesagt, ja, nehmen wir Nimitz vielleicht doch besser wieder raus.
Ja, das war leider gar nichts.
Aber wir wollen natürlich nicht zu sehr drauf hauen und ich weiß, ihr hasst uns doch teilweise dafür, dass wir dann nicht mal die Leute richtig an die Wand nageln, aber ja, so ein Tag kommt halt mal vor. Er hatte zumindest mit den eigentlichen Toren hatte er natürlich dann nichts am Hut. Aber es ist natürlich dann auch Teil des Problems, wenn du dann wechselst. Und also Vermey war in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Den fand ich okay, ja, nach seiner Einwechslung, ohne dass der halt irgendwie stark eingesetzt wurde. Aber er hat natürlich defensiv dann schon da noch ein bisschen in der Luft geholfen. Und die große Drangphase von Hannover ist dann auch vorbei mit diesen Wechseln. Ne? Also ja, das muss man ja dann auch sagen. Dann gibt es eben diesen Konter über oder beziehungsweise der am Ende dann von Jonasson abgeschlossen wird. Dann muss leider schon wieder De Weijs ausgewechselt werden. Ne?
Ja, wobei De Weijs hatte ja die Verletzung aus dem letzten Spiel mit Weichteilverletzung, hat Martin uns ja aufgeklärt, dass man auch unterhalb.
Ja, aber er hat ihn nicht die Öffentlichkeit aufgeklärt. Martin,
erzähl was
also, Weichteile, Verletzung bitte. Der Weichteile. Ich habe da jetzt so eine gewisse Idee, wo meine Weichteile sich befinden.
Die klassischen Weichteile und die allgemeinen Weichteile. Naja, also im Fuß gibt es ja harte Körpergegenstände und weiche Körpergegenstände. Und das können
natürlich gut, dass du Knochen als Gegenstände im Körper
hast. Ja, natürlich. Das ist ja, soll ja dem geneigten Hörer einfach ganz allgemein verständlich sein.
Ja.
Und sage ich mal, Sachen wie Sehnen, Muskeln und Ähnliches sind dann halt die Weichteile im Gegensatz zum Knochen, der halt hart ist.
Ne? Das heißt, Knorpel. Wenn du eine...
Knorpel ist schwierig, ne? Der sitzt ja direkt auf dem Knochen.
Als Knorpel?
Das ist das Zwischen, dazwischen. Das Ding zwischen weich und hart, würde ich sagen.
Das also Mittelteil. Das Hannover.
Knorpel.
Das Hannover. Da haben wir schon wieder das Mittelding.
Ja. Ja.
Aber...
ja, ich denke mal, das wird der Grund für die Auswechslung.
Und die kann man sich dann auch prellen. Also die hat er sich geprellt und wahrscheinlich ging es nicht mehr. Wahrscheinlich wurden die Schmerzen zu groß.
Ich denke, dass das tatsächlich gewesen ist.
Ja, das war auch meine Vermutung tatsächlich auch schon im Stadion. Es kam dann wieder Tim Oberdorf, der prinzipiell in Ordnung war. Der hat es eigentlich dann gut gemacht. Aber leider fällt in der 86. Minute der Ausgleich durch Cedric Teuchert, der auch mittlerweile eingewechselt war für Schaub. Ein Schuss aus relativ zentraler Position, der aber nicht zwingend, also es ist schwer zu sagen, ob er aufs Tor gekommen wäre oder nicht, vielleicht nicht. Leider hält Tanaka einen Fuß rein, der Ball wird abgefälscht, ohne Chance
springt er ins Tor.
Kastenmeier vorbei ins Tor, der natürlich eigentlich, also vermutlich wäre Kastenmeier auch da gewesen, wenn der Schuss
auszugehen.
Der Ausgleich ist verdient, da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, wenn man das Spiel sieht, aber es ist natürlich maximal unglücklich, dass er auf diese Weise fällt.
Ja, also maximal glücklich für Hannover, dass er so zustande gekommen ist.
Ja, ne? Zumal wir gerade wieder anfingen, das Spiel unter Kontrolle zu haben. Klar, wir hatten nicht die Entlastung und das ist der Vorwurf, den man der Fortuna machen muss, dass wir nie Spielkontrolle bekommen haben und nur in der ersten Halbzeit da wirklich aus wenig sehr viel gemacht haben. Ich habe ja noch scherzhaft während des Spiels gesagt, naja, es ist eigentlich komplett nicht unser Spielstil, wie wir eigentlich spielen. Spielen wir genau umgekehrt. Ne? Spielen wir spektakulär mit diversen Torchancen, die wir dann vielleicht teilweise nicht machen. Und hinten wackelt es. Aber eigentlich so richtig gewackelt hat es ja eigentlich nicht. Das Problem war nicht die Defensivleistung, sondern das Problem war die fehlende Entlastung und die Kontrolle. Ne? Und das, obwohl Tanaka zum Beispiel ein herausragend gutes Spiel gemacht hat. Aber ich zum Beispiel fand ich, Engelhardt war nicht immer so in den Zweikämpfen drin. Und eben da Ferner konnte Bälle lange Zeit nicht festmachen. Wir haben die Bälle aber auch teilweise dann, das kann man der Abwehr, obwohl sie gut verteidigt hat, vorwerfen. Wir haben sie dann aber auch zu leichtfertig einfach nach vorne gepölt irgendwie.
Ja, aber ich finde tatsächlich, dass man, also dass Nimic da schon wirklich ein entscheidender Faktor war, weil halt Bälle, die auf ihn gingen, im Endeffekt sehr schnell weg waren und auch so einfachste oder zumindest vom Draufsehen als nicht auf dem Spielfeld stehender, ne? Einfachste Mittelfeldbälle, wo man sagen würde, ja, kurzer Antritt, hast du den Ball, nimmst du an, leitest du weiter, leitest den nächsten Angriff an. Da ist er nicht rangekommen. Dann hat er den Ball bekommen, hat ihn aber gegen den Gegenspieler sofort wieder vertüttelt. Also, das wären alles Momente gewesen, wo man sagte, ja, ein bisschen Ruhe ins Spiel bekommen und diese Ruhe haben wir nicht hinbekommen.
Das ist aber der ganzen Mannschaft ja nicht gelungen. Es ist ja in der Phase ist schon ein bisschen das Spiel entglitten, muss man sagen.
Ja, ne? Also gerade in dieser Phase um die 60. da war es natürlich ganz extrem. Aber es ist umso bitterer, weil wir zumindest defensiv wieder in diesem Modus angelangt waren, dass wir keine Chancen mehr zugelassen haben, dass dann trotzdem noch dieser Ausgleich fällt, obwohl es ja eigentlich schon wieder offener war. Ne? Wir hatten es zu dem Zeitpunkt eigentlich wieder defensiv besser im Griff, aber ja, es zog sich halt durch das ganze Spiel, das haben wir schon gesagt. Ich wollte euch fragen, ist euch im Stadion aufgefallen, dass Daniel Thun gelb gesehen hat?
Ja, ganz am Ende. Ja.
Ach so, habe ich nicht mitgekriegt, sehe ich gerade hier. Ja, ansonsten. Ja,
Meckerei es gab noch, bei irgendeiner Szene, wo ich aber auch jetzt nicht ganz verstanden habe, warum
es ist. Es gab in der Nachspielzeit noch so zwei Freistöße, einen war von Halstenberg. Halstenberg, ne, der vermeintliche Superstar, gar nicht mal mit so einer richtig geilen Partie. Interessant, dass er ja eigentlich als Innenverteidiger aufgeboten war, aber sehr viel auf den linken Flügel, auf die Linksverteidigerposition ausgewechselt ist. Wahrscheinlich, um sich unserem Pressing zu entziehen, weil Halstenberg schon der Aufbauspieler bei Hannover ist. Das ist Tobi und mir so ein bisschen aufgefallen in der Partie. Fanden wir sehr auffällig.
Ja, im Offensivspiel ja, im Spiel gegen den Ball nicht. Da war
nee, so gut war er nicht. Also der vermeintliche Ex-Nationalspieler. Ja, und so endet die Partie 2-2. Ich denke, wir haben schon über die Fortuna-Leistung alles gesagt. Wenn wir jetzt das mal vergleichen mit dem 2-2 in Karlsruhe, gefühlt haben wir in Karlsruhe irgendwie etwas besser gespielt, weil wir mehr Ballkontrolle hatten. In Hannover, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also eigentlich, irgendwie können wir auch froh sein, dass wir da einen Punkt geholt haben, weil auch wenn man sich die Werte ansieht, wir waren in nahezu allen Werten unterlegen, Laufleistung 116 zu 117 unterlegen, sehr wenig Ballbesitz, Zweikampfstärke auch nicht. Wir waren in vielen Bereichen unterlegen, aber wenn du so 2-0 führst und dann, ich sag jetzt mal wirklich so zwei Kack-Gegentore kriegst,
dann fühlt sich das
an. Dann fühlt sich das trotzdem nicht gut an.
Verloren,
obwohl man eigentlich aus wenig, zumindest offensiv sehr wenig, also offensiv war es sehr wenig und daraus haben wir sehr viel gemacht. Und nochmal eben die These, dass unsere Offensive mit ohne Vermey dann doch eine Spur schlechter funktioniert. Also das ist für mich der Takeaway. Ja, und jetzt bitte, okay, die Drukos sagen jetzt, Thun hat sich vercoacht. Aber für mich der Takeaway, es funktioniert offensiv deutlich besser, wenn da vorne Vermey auf jeden Fall spielt.
Ja, mal sehen, wie wir es im nächsten Spiel machen. Ne? Also ich sag mal, zweiter Stürmer dazu, Mustafa mal dabei oder sowas.
Nö, ich würde also jetzt persönlich da Ferner wieder auf die Bank tun, aber das ist nur meine Meinung.
Neben Vermey meine ich. Also
Mustafa Vermey auch keine Minute gespielt, hat jetzt seit seinem Tor in Paderborn, also fairerweise so viel ist da auch nicht mehr gekommen. Also natürlich ist er jetzt so mitten in der Rückrunde, aber ich sage jetzt mal so, Stand jetzt würde ich da Ferner oder Mustafa nicht fest verpflichten.
Nee.
Nach den bisher gezeigten Leistungen. Aber es ist natürlich noch eine Weile, aber bisher ist der Impact also ja überschaubar. Ne? Allerdings, zumindest bei Mustafa muss man noch sagen, seine Einsatzminuten sind auch ebenfalls überschaubar. Also
man hat
ein bisschen unfair, ne, ihn so anhand von 10 Minuten mal hier so zu bewerten. Ne?
Ja, man hat jetzt ein bisschen Wechseloptionen, was ja prinzipiell in Ordnung ist.
Offensiv auf jeden Fall. Jetzt haben wir halt gerade defensiv den Durchhänger.
Ja. Ne?
Aber Quaschi vielleicht noch ein Wort, hat heute eine stabile Partie gemacht. Ne? Er köpft den Ball beim 2-2 eigentlich ganz ordentlich raus, aber Schaub kann den halb rechts dann doch wieder annehmen. Aber das würde ich jetzt Quaschi jetzt in dem Sinne auch nicht so zwingend vorwerfen.
Nee, er kann, also
ansonsten ich wüsste jetzt nicht, relativ wie man fehlerfrei
das in der Situation so viel besser machen soll tatsächlich, weil der Ball kommt halt von der Ecke und er köpft ihn wuchtig vernünftig weit, nicht ins Zentrum, sondern halt ins Halbfeld. Ja, dass dann da steht, den Ball Volley annimmt und der dann halt so aufs Tor kommt, beziehungsweise von Tanaka abgefälscht wird, dass er halt ins Tor reinfliegt.
Ja.
Ja, ist halt mies, aber kann man, ja, ich finde, er macht das schon in der Situation, macht das schon gut. Also,
ja. Tja. Hat heute definitiv eher auf Sicherheit gespielt, aber das war stabil, fand ich jetzt auch.
Und so verpassen wir natürlich die Chance, näher ranzurücken. Im Gegenteil, wenn der HSV morgen oder jetzt heute gewinnen sollte gegen Osnabrück, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dann ist der Abstand auch zu Platz 3 erstmal geringer. Aber Kiel schwächelt nach wie vor. Man hat so das Gefühl, der HSV könnte jetzt durch Baumgart eine zweite Luft bekommen. Aber dann kommt auch der April und die heiße Phase. Und dann schauen wir mal, wie sich der Druck da entwickelt.
Ja.
Aber man kann jetzt nicht hoffnungsfroher sein. Also wir spielen zwar inzwischen wieder stabiler, insgesamt, auch wenn wir jetzt 2 Gegentore kassiert haben. Aber
die Unentschieden helfen uns halt nicht weiter.
Nee, und das Problem könnte wirklich sein, diese ersten Wochen dieser Rückrunde, dass die uns halt die Punkte gekostet haben, die jetzt eben diesen Abstand nach oben, den wir lange Zeit diese Saison nicht hatten, so ein bisschen darstellen.
Ja.
Es ist gerade immer noch nicht der Moment, und ich weiß, wir wollen euch da nicht ewig vertrösten, für die richtig großen Wasserstandsmeldungen. Wir haben nächste Woche das direkte Duell mit dem HSV am Freitag. Das wird ein enorm wichtiges Spiel. Unabhängig davon, wie der HSV jetzt spielt, wäre es von großer Bedeutung, das Spiel zu gewinnen. Wenn nicht, und insbesondere sollten wir es verlieren, dann wird es sehr schwer, den HSV noch einzuholen. Das ist die Situation, in der wir jetzt leider sind, durch die durchwachsene Rückrunde bisher. Ja, und das ist ja dann auch theoretisch der Übergang. Ist halt die Frage, sprechen wir erst über den HSV oder noch, was sich nach dem Spiel kurz ereignete?
Ja, ich denke mal, die nach dem Spiel Situationen, die können wir ja verhältnismäßig kurz halten. Wir sind vom Stadion aus, nachdem wir dann irgendwann draußen waren, in Richtung des Hauptbahnhofs gelaufen und gefahren und haben dort dann uns...
Wir möchten uns noch bedanken beim Mitarbeiter der DB Lounge. Ja, wir waren in der Lounge der Deutschen Bahn, was daran liegt, dass durch eine Menge Auswärtskarten inzwischen eine Menge Punkte bei der Deutschen Bahn zusammengekommen sind, sodass wir da entsprechend Pässe haben, und normalerweise darf man nur eine Person mit reinnehmen, aber er hat es trotzdem erlaubt, dass wir zu dritt mit einem Zugangspass hineingingen, sodass wir dann tatsächlich in Ruhe in der Lounge warten konnten. Saßen auch noch ein paar andere Fortunen, ne? Also war auch da eher in Fortuna-Hand die Loge.
Ja. Aber war ganz angenehm, entspannt.
Und dann haben wir ein, sehr durchschnittliches asiatisches Essen
halt, ja, wirklich.
Also, gegessen.
Man könnte meinen, das wäre gestaged, aber es war wirklich alles so durchschnittlich.
Alles ist so durchschnittlich am heutigen Tag.
In den Katakomben des Hauptbahnhofs.
Also auch die Leistung der Mannschaft im Endeffekt, es war jetzt nicht miserabel, aber war jetzt auch nicht super.
Es war dann auch eine durchschnittliche Rückfahrt einfach, ne? Durchschnittlich normale Rückfahrt.
Ja, aber diese gebratenen Nudeln, die nach nichts geschmeckt haben, das war etwas gewöhnungsbedürftig. Aber das hat dann letztendlich gut geklappt, außer dass der Zug verkehrt herum eingefahren ist. Und das ist richtig blöd, wenn an einem langen ICE mit 10 Waggons dein Waggon am einen Ende sein sollte und dir gesagt wird, nein, der ist jetzt am anderen Ende. Wie lang ist so ein ICE?
Das ist eine gute Frage, aber es waren ja auch 2 Zugteile, von denen einer nach Köln fuhr und einer nach Düsseldorf.
Beziehungsweise oder nach Gladbach.
Darüber hinaus sogar.
Ja, ja. Was neu ist, es gibt jetzt einen ICE, der eben auch ein neues Hauptbahnhof hält. Das könnte ich auch nicht.
Deutsche Bahn, Servicewunder.
Die erste Klasse ist halt entweder ganz am einen Ende.
Ach, jetzt hast du uns in der ersten Klasse verortet.
Oder ganz am anderen.
Ich wollte das Mysterium offen lassen, dass wir richtig Arbeiterklasse waren und nicht dekadent erste.
Eigentlich sind wir den Zug selber gefahren.
Den Zug selber gefahren.
Die Kohle-Chip-Station.
Im Tender.
Ja, das war ein bisschen ätzend. Ne? Dann in den richtigen Zugteil am komplett anderen Ende des Bahnsteigs.
Aber wir haben es ja geschafft.
Ja, wir haben es geschafft und dann auch gut gesessen und gut gefahren.
So, und darum kommen wir jetzt zum HSV. Ich schaue schon wieder hier auf die Uhr. Das ist eine Katastrophe.
Ja, aber jetzt ist auch egal, Thorsten.
Ja, natürlich, jetzt ist auch egal. So sehe ich das auch. Wir ziehen das jetzt hier fresh durch. Ja, der nächste Gegner ist der HSV. Und ich habe es ja eben eigentlich im Grunde schon erwähnt. Und ihr wisst es wahrscheinlich auch alle. Der HSV hat vor 2 Wochen Tim Walter entlassen.
Schade, schade.
Schade, so ein sympathischer Typ.
Endlich ein guter Trainer für uns frei.
Ja. Steffen, ja, die Drukos fordern wahrscheinlich schon Tim Walter. Steffen Baumgart ist neuer Coach, hat auch gleich marketingtechnisch günstig, stand auch gleich im ersten Spiel im Fanshop. Die hattest du festgestellt, die Schiebermütze
direkt
zur Verfügung. Wir hatten dann noch auf den Kapitänshut gehofft.
Ja, schade.
So ein bisschen anzupassen, hat aber nicht gemacht. Ja, und es sieht im Moment danach aus, als hätte es dem HSV neuen Schwung gegeben. Personell hat sich insgesamt beim HSV nicht so viel gewandelt. Also da ist es halt so, also gab keine Wintertransfers oder ähnliches. Ob ein Spieler gesperrt ist gegen uns, wissen wir natürlich noch nicht. Es kann theoretisch, Muheim könnte die 5. Gelbe sehen.
Ja, okay.
Ansonsten
diverse rote Karten.
Rote Karten immer möglich beim HSV, das kennt man natürlich auch. Aber ja, vielleicht interessant, es hat einen Torwartwechsel gegeben, übrigens schon in den letzten Spielen von Tim Walter. Daniel Heuer-Fernandes, lange Zeit ja auch als einer der Top-Torhüter der Liga
tituliert,
immer genannt, musste jetzt aber weichen für Matteo Raab. Ich weiß nicht, ob Raab in Gefahr ist, seinen Stammplatz wieder zu verlieren. Aber Steffen Baumgart hat ihm auch das Vertrauen geschenkt. Also das ist vielleicht eine bemerkenswerte Geschichte. Auch Sebastian Schonlau, der Kapitän, der lange verletzte Kapitän, ist jetzt tatsächlich zurückgekommen. Dafür hat sich Ambrosius verletzt. Also in der Abwehr beim HSV ist nach wie vor ein bisschen, sagen wir mal, personeller Wechsel angesagt. Allerdings letzte Woche 1-0 dann gegen Elversberg ja gewonnen. Da haben sie dann gut gestanden. Wir haben halt 1-1 gegen Elversberg gespielt. Das ist der kleine, aber feine Unterschied leider. Und ja, Benesch ist noch rot gesperrt jetzt gegen Osnabrück, wird aber gegen uns zurückkehren. Das ist natürlich auch tendenziell eher eine Stärkung. Ja, was bleibt sonst dazu sagen? Top-Torschütze Robert Glatzel, der einzige Spieler, der mehr Tore in dieser Liga geschossen hat als Christoph Jolles. Und er kann ja morgen auch noch welche schießen. Im Moment steht er bei 15 geschossenen Toren und hat auch 6 vorbereitet, also sicherlich der Fixpunkt natürlich in der Offensive. Da wäre eine rote Karte morgen, meine feine Sache.
Oder Kreuzband. Nein.
Aber auch Benesch, der allerdings auch der standardmäßige Elfmeterschütze ist mit 11 Toren, sicherlich so die zwei also torgefährlichsten Spieler. Benesch mit 8 Vorlagen, entsprechend auch ein wichtiger Scorer, also und daran sieht man natürlich dann auch, dass ja, das Fehlen von Benesch und die Rückkehr gegen uns, ja, sagen wir mal, nicht ideal sind. Ja, und ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Im Moment Platz 3. Ich habe das Elversberg-Spiel jetzt unter Baumgart nicht gesehen. Tim Walters Fußball, und ich hasse es, wenn Leute Walterball gesagt haben.
Mhm.
Zeichnete sich natürlich durch einen sehr offensiven, fast Harakiri-ähnlichen Stil aus. Ich denke, ansonsten sind sie halt auch so, zumindest im letzten Spiel unter Baumgart, so im 4-3-3 unterwegs. Sehr vergleichbares System mit unserem. Also ich möchte sagen, sehr, sehr ähnlich. Ob das jetzt auch so weiter unter Baumgart läuft, ist halt noch ein bisschen früh zu sagen, wie der neue Stil ist. Es schien halt defensiv stabiler als zuletzt unter Walter. Aber es ist natürlich klar, dass uns da eine auf dem Papier mit die Top-Mannschaft der Liga erwartet, die aber es jedes Jahr nicht vermag aufzusteigen und immer wieder auch an den eigenen Ansprüchen und dem Druck scheitert. Wir haben es eben schon gesagt, was für die Fortuna auf dem Spiel steht. Ich traue es uns zu, den HSV zu schlagen, aber aufgrund der durchwachsenen Wochen ist natürlich
brauchen wir schon eine bisschen andere Leistung.
Ist, also mit der Leistung von heute auf keinen Fall, ist eine gewisse Skepsis angebracht, aber wir wissen jetzt auch nicht, was der HSV morgen so treibt. Weiß ich nicht. Es wäre einfach wichtig, und wir sind ja wie immer optimistisch, deshalb hoffen wir dann doch einfach auf eine Leistungssteigerung und dann auch auf ein hoffentlich ja, volles Haus gegen den HSV.
Genau. Kleine Statistik noch. Ich habe 10 Spiele auf der Uhr gegen den HSV, davon 4-mal auswärts beim HSV, 6-mal zu Hause, 4 Niederlagen, 5 Unentschieden und nur einen einzigen Sieg. Und dieser eine Sieg, das konnte Thorsten eben aus dem FF sagen.
Im Zug, ja?
Im Zug. Also ich sagte, ja, guck mal, ich habe nur einen Sieg gegen den HSV gesehen. Ach ja, das war in der Bundesliga-Saison, das 2:0.
Mhm.
So, 2012.
Ja, ja, das war in der Hinrunde. Da haben wir die 2 Heimspiele hintereinander gewonnen. Erst 4-0, glaube ich, gegen Frankfurt und dann 2-0 gegen HSV. Oder ja, umgekehrt, das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Ja, ja, das zu dieser Statistik.
Sehr schön. Martin, hast du noch abschließende Worte, die du unseren Fans da draußen mitteilen deinen möchtest? Deinen Fans
möchte ich was
auf
sagen.
Ja, natürlich. Nee, eigentlich nicht.
Das ist schade, aber in dem Fall bedanken wir uns natürlich ganz herzlich für deine jetzt doch sehr späte Teilnahme, die so nicht geplant war. Aber wir sind, glaube ich, alle froh, dass wir diese Aufnahme jetzt hier doch noch irgendwie durchziehen konnten und nicht größere Probleme entstanden sind. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Also danke dafür.
Ja, ich denke, das war die einzige überdurchschnittliche Leistung heute.
Unsere jetzt allgemein oder ja, deine im Speziellen? Ja,
jetzt schon hier in der Gruppe. Also
ah, das okay, muss man nee, schon dann ist er gut. Dann
ja, also okay, da stelle ich mich jetzt hier nicht irgendwie deutlich hervor, sondern
sehr schön. Rein ja, dann ein. Sehen wir uns hoffentlich alle im Stadion, Stadion und hören uns hinterher bei der Folge nächstes Wochenende. Und ich sage tschüss und bis bald.
Ja, und ich sage, wie es sich gehört und in ordentlicher, angemessener Lautstärke.
Richtig.
Ich freue mich und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird. Diese Folge von Gebrabbel Rot-Weiß wird Ihnen präsentiert von Immobilien. Scheiße. Wie nochmal?
Max 24.
Max, darauf bin ich nicht gekommen. Okay, 1, 2, 3, 4. Du, Andi.
Ja, Thorsten.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert. Nochmal. Du, Andi.
Ja, Thorsten.
Diese Folge Gebrabbel Rot-Weiß wird Ihnen präsentiert.